bewusst nochmal zusammenfinden. Das ist einfach den Umständen geschuldet gewesen, dass wir gemerkt hatten, dass diese Konsultationsperiode zur Überarbeitung der ESRS doch relativ schnell vonstatten gehen wird. Und haben auch insoweit den Ehrgeiz zu sagen, okay, wir haben relativ schnell dann auch an mal so erste Erkenntnisse, die wir dann auch mit der Öffentlichkeit teilen können. Die Kati Beiersdorf wird so ein bisschen gleich noch erzählen zum weiteren Prozess. Ich will das gerade noch mal ein bisschen framen, dass wir einfach nochmal ein klares Verständnis haben, dass wir auf der Grundlage der heutigen Diskussion so ein paar erste Erkenntnisse, wie gesagt, auch vorweg als ja Analyse oder Entwurf nochmal schon öffentlich zugänglich machen wollen. Die heutige Sitzung und morgige Sitzung werden ja jeweils 3 Stunden zusammen, dass wir da diese Zeit auch nutzen wollen, um praktisch dieses, was wir eben auf der Grundlage der Befassung im Mitarbeiterstab, wir hatten aber auch mit der einen oder anderen Unternehmen gesprochen, in Form der sogenannten Ad-Hoc-Gruppe. Das hat am Montag stattgefunden, dass wir dort, schon einen Erkenntnisstand haben, wo wir sagen, das lohnt sich zu teilen, wo wir aber auch sagen wollen, hinterher, das muss noch nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Das kann also soweit immer noch sein, dass wir Themen vielleicht übersehen haben oder vielleicht unsere Einschätzung sich auch nochmal ändern. Wir werden vielleicht auch nochmal ein paar Punkte haben, wo wir vielleicht selbst in den 2 Tagen noch nicht ganz schlau hinterher sind, ob wir da schon das richtige Ergebnis gefunden haben. Nichtsdestotrotz halten wir es für wichtig, gesagt, dass wir da diesen Schritt auch gehen. Und soweit auch nochmal der große Dank an die Fachausschussmitglieder, die sich heute dann auch in der Sommerzeit, trotz Ferienzeit, praktisch sich an der Sitzung zu beteiligen. Aber auch nochmal ein ganz großes Lob an den Mitarbeiterstab. Und da haben sich, glaube ich, insoweit in den letzten Tagen wirklich alle nochmal wirklich ins Zeug gelegt, um praktisch diese erste Analyse auch fertigzustellen, die vorgestern dann verschickt worden ist. Ich glaube, wir haben da jetzt keine großartige formale Agenda. Wir verzichten auch auf die normalen Agendapunkte Aktuelles, weil insoweit wir uns jetzt diese jeweils 3 Stunden voll auf das Thema konzentrieren wollen. Wir müssen uns nochmal überlegen, ob wir noch zwischendurch eine kleine Stunde einbauen. Wir haben ja jeweils von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr. Das können wir vielleicht auch je nach Diskussionsstand oder Erschöpfungsstand, wenn man jetzt sagt, dass wir doch wieder mit einer ganzen Menge von Themen, das wird auf einen einprasseln jetzt die nächsten 3 Stunden, morgen die 3 Stunden, dass wir uns dann, wenn wir sagen, okay, es ist auch Zeit, noch schätzungsweise 1,5 Stunden nochmal eine Viertelstunde Pause gönnen. Mit dem, was ich jetzt gesagt habe, übergebe ich es erstmal an Kati. Oder Entschuldigung, falls es noch Fragen dazu gibt, also sonst würde ich an Kati übergeben.
Gut, dann übernehme ich gern. Guten Morgen von mir. Auch von mir ganz herzlichen Dank, dass wir in so großer Runde heute die außerordentliche Fachausschusssitzung machen können. Das wird für uns sehr hilfreich sein, von so vielen von euch das Feedback auch zu bekommen zu den ESRS-Entwürfen von EFRAG. Vielleicht ganz kurz, wie wir vorgehen wollen, beziehungsweise wie wir vorgegangen sind. Wir haben uns das intern aufgeteilt, wie wir diese Standards bearbeiten. Thomas hat die ganzen E-Themen gemacht, Marco hat die S-Standards sich angeguckt und ich habe mir ESRS 1 und 2 und den G1 Standard im Detail angeguckt. Wir haben es dann untereinander diskutiert. Wir haben es aber auch mit der Ad-Hoc-Gruppe diskutiert, die am Montag schon zusammengekommen ist, um hier auch anhand dieser Tabelle, die wir euch auch geschickt haben, dann diese Themen zu bearbeiten. Diese Tabelle wurde nach der Ad-Hoc-Gruppensitzung dann aber nochmal angepasst. Das wurden gegebenenfalls Punkte mit aufgenommen, die in der Sitzung noch angesprochen wurden. Vielleicht wurde auch bei der Argumentation oder bei den Kommentaren dann das ein oder andere noch konkretisiert oder angepasst. Und wir hatten auch der Ad-Hoc-Gruppe freigestellt, bis gestern Nachmittag uns noch Rückmeldungen zu geben, falls sie noch Zeit finden, noch weiter im Detail sich mit diesen Anmerkungen in der Excel-Tabelle und den ESRS-Vorschlägen auseinanderzusetzen und uns dann auch noch Rückmeldungen zu geben. Das haben auch einige gemacht, weswegen die Tabelle, die ihr jetzt habt, nicht mehr der aktuelle Stand ist. Wir führen allerdings durch und wir haben praktisch für uns jetzt intern das dann erstmal so eingefügt als weiteren Punkt, den man dann gegebenenfalls eben auch nochmal diskutieren muss. Wir haben es also bei uns in der Tabelle jetzt rot markiert. Mir fällt auch gerade ein, wir hätten es euch dann auch nochmal mit der roten Markierung schicken können. Vielleicht kann können wir das einfach im Hintergrund noch machen, dass wir dann, wenn Thomas dort diese Übertragung gemacht hat, dass einfach jeder vielleicht auf dem zweiten Bildschirm diese ergänzte Tabelle sich auch noch anschauen kann. Denn wir wollen in den folgenden Stunden, also heute und morgen, wollen wir jeweils anhand dieser Excel-Tabelle uns durchhangeln durch die Red Flags, die wir identifiziert haben, und durch die offenen Punkte. Wir wollen nicht mehr groß diskutieren, es sei denn, ihr seht dort Diskussionsbedarf, wo wir den einzelnen ESRS-Vorschlägen zustimmen oder wo es sich lediglich um Editorial-Änderungen handelt. Mit das gesagt, heißt es aber eigentlich, dass trotzdem auch diese Kategorien zur Diskussion stehen, wenn ihr beispielsweise sagt, das Editorial, was wir so als Editorial eingeschätzt haben, das ist eigentlich im Extremfall jetzt mal ein Red Flag oder das ist noch etwas, wo man wirklich noch kritischer drauf gucken muss, das muss man noch anders auch gegenüber EFRA kennzeichnen. Das nehmen wir natürlich alles gerne auf, aber erstmal angesichts der Fülle der Punkte, die zu besprechen sind, wäre das jetzt unser Vorschlag, dass wir durch die roten und durch die gelben Punkte gehen. Auch da ist es natürlich nicht immer ganz einfach gewesen, jetzt zu sagen, das ist wirklich ein Red Flag, das hört sich immer gleich so sehr ganz dramatisch an. Manchmal waren das auch nur wirklich kritische Themen, die wir nochmal spiegeln wollten. Und bei den offenen Punkten gibt es durchaus auch noch kritische Punkte, wo eben auch nochmal zu diskutieren ist, wie man damit umgeht. Also grundsätzlich zur Vorgehensweise, aber falls es von euch auch an anderen Stellen Anmerkungen gibt, nehmen wir die auch gerne auf und können die auch diskutieren. Damit wir heute und morgen in der uns zur Verfügung stehenden Zeit durch diese Standards durchkommen und durch die Punkte, die wir dort ausgearbeitet haben, wäre es gut, wenn wir möglichst straff versuchen durchzukommen. Und dafür haben wir uns überlegt, dass wir auch die Reihenfolge uns so aussuchen, dass wir mit den auch aus Unternehmenssicht unseres Erachtens wichtigsten Standards anfangen. Wir machen den ESRS 1 und 2, dann den E1, dann den S1 und dann den G1 und gucken dann, wie wir mit den weiteren Standards vielleicht noch durchkommen. Wenn wir durch die Punkte nicht durchkommen sollten oder wenn wir sie hier nicht explizit besprechen, weil sie zu kleinteilig sind, dann könnt ihr uns gerne bis Dienstagabend nächster Woche noch Anmerkungen zu diesen ESRS-Themen geben, beziehungsweise wir können auch Mittwoch nächster Woche sagen. Wir würden zum weiteren Vorgehen einen Entwurf einer Stellungnahme beziehungsweise einen Entwurf einer Analyse veröffentlichen wollen Ende nächster Woche. Dieser Entwurf würde praktisch diese Excel-Tabelle darstellen. Die würden wir veröffentlichen mit dem Hinweis darauf, dass das diese erste Analyse ist, die mit von dem Fachausschuss diskutiert wurde. Wir würden gegebenenfalls, je nachdem, was sich auch in der Diskussion ergibt, nochmal die ein oder anderen Punkte herausgreifen. Nicht viele, maximal fünf, dass man da nochmal vielleicht Punkte hat, die ihr als besonders wichtig empfindet oder wo es auch noch Fragen gibt, die ihr auch gerne nochmal stellen wollt, bevor dann eine Stellungnahme finalisiert wird. Also das vielleicht zum Zeitplan. Wir würden gerne mit dieser Tabelle erstmal weiterarbeiten, nehmen alle eure Rückmeldungen eben bis Mitte nächster Woche auf und würden dann zu Ende nächster Woche diese Tabelle mit einem Begleitschreiben als vorläufige Analyse, als erste Analyse veröffentlichen wollen. Das ist auch deshalb wichtig, weil ich glaube, dass auch angesichts der kurzen Zeit sich nicht so viele im Detail mit den ESRS befassen können, wie es eigentlich möchten. Also gerade bei den Unternehmen gibt es ja doch jetzt aufgrund der Urlaubs- und Ferienzeit viele, die sich normalerweise ganz detailliert damit befassen würden und sich dafür auch die Zeit nehmen würden, die sie jetzt einfach gar nicht haben. Und deshalb sehen wir das auch als wichtige Leistung an, dass wir da eben eine Orientierung vielleicht auch geben und schon mal zeigen, das sind die Themen, die wir analysiert haben. Und wie Georg es gesagt hat, es ist dann nicht der Weisheit letzter Schluss, sondern wenn es da noch Änderungen gibt, wenn es da noch weitere Diskussionen gibt, kann man das auch entsprechend mit aufnehmen.
Und wir haben ja noch eine Fachausschusssitzung noch während der Kommentierungszeit. Genau. Also das hätten wir dann in Frankfurt Mitte September nochmal die Gelegenheit, nochmal intensiver darüber zu sprechen und dann praktisch auf der Grundlage dann die Stellungnahme, nennen wir es mal dann die Stellungnahme dann zu formulieren und auch fertigzustellen dann.
Genau. Und damit würde ich dann in den, wenn es Fragen noch dazu gibt, gerne. Ansonsten würde ich mit dem ESS-1 starten, den Marco dann netterweise einblendet. Vielen Dank, Marco.
Und ich habe eine kurze Frage, Kathi. Ja. Es ist da ein bisschen Freistil jetzt hier. Die Datei liegt unter unserer Anmerkungsordner, ne? Das ist die, genau, die nach ad hoc heißt, von gestern Abend.
Genau. Mhm.
Okay.
Richtig.
Danke.
Gut, so, eine kurze, ich wollte nur mal kurz sagen, wir haben auch noch von Frank Starve, Sebastian Heinkes, der ein Freund hier bei uns auch immer ein bisschen was zu den Hintergründen der FAQs erzählt, auch noch mit dabei und auch bewusst nochmal mit eingeladen. Vielleicht gibt es das ein oder andere aus seiner Sicht, was er dann das vielleicht auch nochmal zur Erhellung beitragen kann. Aber wir haben auch nochmal sicherlich dann FAQ hier Julia Zicke und dass wir die Textseite mit drin haben. Und dass man soweit dann ein bisschen vielleicht auch noch informierter diskutieren kann. So, jetzt zurück zu dir, Kathi.
Danke, Georg. Genau, dann fangen wir mal an mit dem ESS-1. Und wie gesagt, wir gehen jetzt erstmal nur die offenen Punkte und Red Flags durch. Die sind natürlich jetzt auch nicht geordnet in der Bedeutung, sondern so, wie der Standard kommt. Und das erste geht dann schon mal los bei den Revised Structure and Drafting Convention. Das ist eine ganz grundsätzliche Frage an euch. Es gibt die Non-Mandatory Implementation Guidance, die sicherlich sehr viel hilfreiche Anleitung noch enthält. Der EFRAG sieht vor, dass hier vorgeschlagen wird, dass sie nicht Teil des Delegated Acts sein soll, was dann eben auch den Verpflichtungsgrad reduziert nochmal. Man hat sich aber dafür entschieden, dass man dass man keine Illustrative Guidance macht, die direkt zu den ESRS als Delegated Acts zählen soll, um hier diesen Einwendungen entgegenzukommen, die heißen, ja, wenn ich da so eine Guidance habe, dann ist das dann eben doch an irgendeiner Stelle wieder verpflichtend, gerade wenn es Delegated Act ist. Daher an euch die Frage, grundsätzlich Zustimmung, dass es so eine Non-Mandatory Illustrative Guidance gibt, und zweitens, die Frage natürlich nicht umsetzen kann, die aber als Orientierung für die EU-Kommission gilt, ob diese Non-Mandatory Illustrative Guidance Teil des Delegated Acts sein soll oder nicht. Unser Vorschlag vom DLC-Staff wäre, dass es diese Non-Mandatory Illustrative Guidance sehr hilfreich ist. Wir haben sie auch zum Teil kommentiert, wenn es da noch Themen gab, die man noch mal gesehen hat. Aber grundsätzlich ist sie hilfreich. Und zum anderen ist es auch gut, dass sie nicht Teil des Delegated Acts ist, um wirklich nochmal klarzustellen, dass ein anderer Verpflichtungscharakter hintersteht. Das wäre der erste offene Punkt. Gibt es dazu Meinungen? Okay, ich sehe Daumen hoch. Prima. Ah, ihr seid so diszipliniert, dass es liebt. Dann können wir gleich weitermachen. Wunderbar.
Ganz kurz, ich hatte ja schon darauf hingewiesen, dass wir natürlich als Prüfer mit diesen Guidances, die eben darüber hinaus zur Verfügung gestellt werden, aber nicht zum Delegated Act gehören etc., ja trotzdem in der Situation sind, dass wenn es Auslegungsthemen gibt und dort etwas dazu drinsteht, wir uns dann wahrscheinlich auch danach richten werden. Es wird dann wahrscheinlich schwer sein, eine andere Meinung zu vertreten oder eine andere Auslegung, als die in dieser Guideline steht. Also das einfach nur, wenn etwas im Raum ist, was verschriftlicht ist von demjenigen, der dieses Delegated Act verfasst hat, dann ist es immer, sagen wir mal, eine starke Grundlage für uns als Prüfer, das auch dann zu Rate zu ziehen und uns danach zu orientieren, wenn es eben nichts anderes gibt. Das muss eigentlich jedem bewusst sein. Ne? Von daher geht mir jetzt gar nicht darum, ist es jetzt Teil des Delegierten Aktes oder darüber hinaus. Es ist etwas im Raum von der EFRAG, und wenn es nichts anderes gibt, was soll man dann nehmen? Ja? Mhm. Es muss jetzt nicht überall zutreffend sein, aber ne, ich kann mir viele vorstellen, wo es dann eben Diskussionen gibt.
Das ist nochmal ein guter Punkt, Nicolette. Ich glaube, das können wir auch so mit aufnehmen. Wir haben ja so ein paar Punkte identifiziert, wo es auch in der Implementation oder Illustrative Guidance dort so ein paar kritische Punkte gibt, dass man auch nochmal darauf hinweist, auf die Bedeutung, auch wenn es außerhalb ist, dass das wirklich stimmen muss, dass das im Einklang sein muss mit den ESRS-Standards selbst und dass dort nichts anderweitiges oder vielleicht noch darüber hinausgehendes als Auslegung drin, also dass man darauf achten soll.
Und das ist natürlich jetzt im Moment so, ne, weil wird sich ja entwickeln die Auslegungen zu den Nachhaltigkeitsreporting-Standards und dann wird es vielleicht auch mal unterschiedliche Meinungen geben, die sich herauskristallisieren, so wie wir das in der Finanzberichterstattung ja auch haben. Aber im Moment, wenn es die nicht gibt, dann. Aber Georg, ich wollte dich nicht.
Nein, es war jetzt, nur noch mal ein spezieller Aspekt, aber Nicolette. Ansonsten würde ich nur gerne nochmal darauf hinweisen, Kati, letztlich, dass das darüber hinausgehende wäre praktisch damit eigentlich ausgeschlossen, wenn man jetzt sagt, man führt ja durch die Hintertür weitere Anforderungen ein, die hinter in dem Illustrative Guidance Bereich liegen. Wir haben ja diese Diskussion jetzt jüngst ja auch nochmal in der Finanzberichterstattung gehabt, wenn man sich die Frage gestellt hatte, führt das dann praktisch zu einer Konkretisierung oder ist es jetzt eine weitergehende Auslegung, dass das, da würde ich, müsste man da sicherlich auch nochmal drauf hinweisen dann.
Ja. Das nehmen wir mit auf. Gut, der nächste offene Punkt ist ein bisschen klein, ist kleinteiliger. Da geht es um den AR1 für die Textziffer 11. Es geht also immer noch um ESRS Standards, Reporting Areas und Drafting Conventions. Und das könnte aber ein grundsätzlicher Punkt sein. Und zwar steht dort, gibt es da zwei unterschiedliche Auslegungen. Und wir haben diesen Punkt öfter diskutiert, auch in der Ad-Hoc-Gruppe. Was bedeutet eigentlich das Management von IROs? Sind Policies, Actions, die ich habe, ist das schon das Management? Und so steht es hier in dem AR1. Das dort also als Beispiel IE, Policies and Actions steht für das IRO-Management. Dann steht es aber an anderer Stelle, nämlich in Textziffer 11, glaube ich, Textziffer 8, Entschuldigung, da steht IRO Management and Policies, Action, Targets and Metrics. Und ich glaube, das ist wirklich nochmal wichtig, hier klarzustellen, was unter IRO Management verstanden wird und dass das letztlich eigentlich diese Darstellung, wie wir sie finden in der AR1, zutreffend ist. Nämlich IRO Management beinhaltet Policies und Actions. Ist das auch eure Sichtweise? Auf jeden Fall muss es aufeinander abgestimmt sein. Okay. Dann bin ich in den AR2. Da geht es um die Performance Metrics. Das ist etwas, was man eigentlich so nicht in dem Standard sieht, dass auf Performance Metrics separat hingewiesen wird. Stattdessen ist eigentlich die Frage, warum muss man das hier zusätzlich oder separat haben, weil wir ja eigentlich haben wir die Metriken und was sollen jetzt eigentlich Performance-Metriken dann an der Stelle sein? Und der Begriff, ich weiß nicht, ob der üblich und typischerweise auch verwendet wird, vielleicht in der Praxis, also in dem Standard ist der nicht durchgängig, sondern eigentlich sprechen wir durchgängig von Metriken. Hat dieser Begriff noch eine zusätzliche Bedeutung oder kann der eigentlich raus und wir verweisen nur auf die Metriken? Frau Fistek?
Also ich würde nicht... andersrum. Ich würde sehen, er ist eine Einschränkung, weil er hier nur auf Performance-Metriken gehen würde und nicht auf Bestandsdaten zum Beispiel, wo man ja auch, da sieht man dann schon eine Entwicklung, aber es ist ja nicht eine Performance in dem Sinn. Also ich bin auch irritiert, dass es da entsprechend drin steht und würde den Begriff nur auf Metriken, also nur den Begriff Metriken verwenden, weil er ja auch viel weiter ist und ja auch der übliche ist im Standard bisher. Tatsächlich ja. Performance kann man, sollte man sogar streichen, weil das gibt nur sonst wieder Diskussionen, welche jetzt gemeint sind. Und ja.
Ja, okay, prima. Und überhaupt zu dieser AR2, das ist ja erklärt werden soll, wie Entity-Specific Metriken aussehen sollen. Dann eben dieses Performance nehmen wir raus, aber auch bei B ist so ein bisschen die Frage, was ist jetzt der Zusatznutzen dieser AR? Denn dort steht einfach nur, does not involve an excessive number of assumptions and unknowns und so weiter, und dass man trotzdem bei faithful representation ankommt. Das sind eigentlich die typischen qualitativen Merkmale, die ich an dieser Stelle nicht brauche. Und auch überhaupt, dass ich sufficient contextual information brauche. Also alles, was in dieser AR2 drin steht, reicht eigentlich, wenn ich sage, auch für entity-specific Metriken sollen die qualitativen Charakteristiken gelten. Ja. Und dann brauche ich diese neuen Begrifflichkeiten nicht, und ich brauche irgendwie diesen zusätzlichen Text nicht, der irgendwie suggeriert, dass es was anderes ist als bei anderen Metriken.
Ja.
Okay. Dann. So, dann haben wir den Paragraph 15, Textziffer 15. Da geht es nochmal, da ist ein Shall Consider drin geblieben. Die Frage ist, also es ist ja auch nochmal erklärt, was das Shall Consider sein soll. Die Frage ist, ist das hilfreich oder sollen wir trotzdem nochmal darauf hinwirken, dass eigentlich Shall Consider gelöscht wird? Was hier ja steht ist, dass in den ARs eben ein Text auch drin sein kann zu Shall Consider und das darauf hindeutet, dass is used to indicate issues, resources and methodologies that the undertaking is expected to take into account or to use in the preparations of a given disclosure. In der Vergangenheit war es ja so, dass es sehr schwierig war, dass wir die Rückmeldung gekriegt haben, dass es ganz unklar, was man eigentlich bei Shall Consider machen soll. Reicht es mit dieser zusätzlichen Erklärung oder ist Shall Consider weiterhin etwas, wo man sagt, versucht es doch bitte einfach zu streichen im Standard?
Also klar wird es nicht, ne? Was jetzt Shall Consider ist hier an der Stelle, finde ich.
Also im Sinne von Nicolettes Einlassung vorhin, wäre es ja eigentlich dann besser, wenn das gar nicht mehr da drin enthalten wäre, ne?
Es ist ja nicht als May-Datenpunkt gedacht, sondern letztlich nur noch mal als Erläuterung, womit sich das Unternehmen befassen soll.
Ja, aber dann muss man das auch alles abarbeiten. Und Nicolette hat ja vorhin darauf hingewiesen, dann fragt der WP vielleicht auch, ich weiß nicht, korrigiere mich gerne, ob das dann auch alles betrachtet wurde.
Ja. Okay. Nicolette, du hast noch deine Hand oben.
Ach so, nee, das war noch weg.
Okay. Gut, dann vielen Dank, nehmen wir so mit. Dann kommt jetzt ein relativ dickes Brett sozusagen, nämlich die Fair Presentation. Das ist im Paragraph 16 fortfolgende. Wir haben ja grundsätzlich auch als Fachausschuss in den letzten Wochen und Monaten dieses Thema viel diskutiert und auch empfohlen, dass es diesen Hinweis auf die Fair Presentation gibt. Das hat viele Vorteile. Zum einen ist es auch eine Übereinstimmung mit der Finanzberichterstattung. Zum anderen war das in der ersten Anwendungsperiode, Berichtsperiode für die ESRS schon so ein bisschen das Gefühl, dass das zu sehr auf ein Abarbeiten der einzelnen Themen ging und vielleicht zu wenig auch diese Wesentlichkeit, dieses Gesamtbild so im Vordergrund stand. Deswegen grundsätzlich Zustimmung, dass es hier diese Fair Presentation gibt. Als offene Punkte haben wir zwei. Zum einen, dass die Definition immer noch sehr schwierig ist und zum anderen, dass es grundsätzlich auch dieses Konzept, was man mit Fair Presentation erreichen möchte, dass das noch ein bisschen besser eingebunden werden muss. Weil derzeit die Diskussion auch in eine Richtung geht, dass argumentiert wird, Fair Presentation ist sehr kritisch zu sehen, denn es könnte eben es könnte zum einen den Compliance-Aspekt beinhalten. Compliance beinhaltet ESRS-Datenpunkte, ESRS-Materiality-Assessment, ESRS-Materiality-of-Information und dann eben, so wie es auch in den IFRS dargestellt ist, dass man diesen Schritt zurück macht und guckt, okay, brauche ich noch mehr Datenpunkte oder nehme ich Datenpunkte raus, die eigentlich aus meiner spezifischen Unternehmenssicht nicht erforderlich sind. Und dieses Konzept, was meines Erachtens sehr gut passt für jede Art von Unternehmensberichterstattung, muss man aber noch mal ein bisschen deutlicher machen aus unserer Sicht, um diesen Punkt hervorzuheben, was will man mit Fair Presentation erreichen. Auch dieses Zusammenspiel Fair Presentation und Materiality of Information, dass das schon mal auch eine Hürde ist, wie ich dazu komme, fokussierter Berichte zu erstatten und dieses Ausufernde, wir machen zur Sicherheit mal noch den Punkt und den Punkt vielleicht auch noch, dass man das auch dadurch schon reduziert und dann zum Schluss schafft man diese Fair Presentation, wie auch bei IFRS beispielsweise, indem ich mir anschaue, brauche ich noch zusätzlich etwas, das mache ich nach ESRS auch, das ist im Konzept vorgesehen, nämlich Entity-Specific Information, oder brauche ich bestimmte Datenpunkte nicht, weil die aus meiner Unternehmenssicht gar keinen Sinn machen. Also, dass man das noch ein bisschen deutlicher herausarbeitet und so, wie es derzeit dort steht, lässt es halt wirklich noch sehr viele Fragen offen. Das ist also ein sehr großer, auch grundsätzlicher Punkt, zu dem auch EFRAG noch eine Frage aufgreift, weil es eben auch in der bisherigen SRB und Tech-Diskussion hier durchaus einige gab, die noch argumentiert haben, dass Fair Presentation ein sehr schwieriges Konzept ist, weil es sich noch nicht sehr etabliert hat und weil Unternehmen und Wirtschaftsprüfer da noch nicht so weit sind. Frau Schädler, Alexandra, entschuldige.
Ja, aber wäre das nicht sozusagen, also hier eine weiterführende Erläuterung, wäre das nicht sinnvoller Bestandteil von eben einer Implementation Guidance, also sozusagen nicht hier im Text, sondern also zu einer weiterführenden Erläuterung, die dann wieder sozusagen vielleicht, wo es dann wieder vielleicht Sinn machen würde, das doch als Bestandteil des delegierten Rechtsaktes zu haben, ja, so eine Erläuterung. Also vielleicht sehe ich das auch falsch, aber also kriegt man sozusagen die Erläuterung, die den Anwendern wirklich weiterhilft, sozusagen hier in diesem kurzen Text rein, wahrscheinlich eher nicht.
Danke für den Hinweis. Also ich könnte mir das wirklich zweigeteilt vorstellen. Zum einen, dass man hier die Definition noch präzisiert und zum anderen Erläuterung anbietet. Und sowas könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen, nicht nur in der Guidance, sondern auch tatsächlich zum Beispiel in der Basis for Conclusion. Denn letztlich ist ja auch die Diskussion und Argumentation immer gewesen, wir wollten eigentlich immer schon den Fair Presentation Ansatz haben. Das ist ein Ansatz, wie wir ihn in der Finanzberichterstattung kennen. Das war auch bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung gewollt und dass man das nochmal darstellt, wie man sich das jetzt eigentlich gedacht hat. Man hat ja unter anderem auch das Konzept mit der Information, mit der Materiality of Information hat man ja auch nochmal mehr betont und hochgezogen, um dieses Gesamtkonzept einfach nochmal klarer zu machen. Vielleicht ist das noch eine Idee, aber ich stimme dir zu, alles in dem Standard ist wahrscheinlich schwierig. Nicolette.
Ja, es ist ja ein sehr, sehr, sehr wichtiger Grundsatz, Berichtsgrundsatz, der hier aufgenommen werden soll. Deswegen bin ich absolut der Meinung, dass eine weitere Erläuterung hier an der Stelle erfolgen muss, nicht irgendwo anders. Und es muss ja auch nicht seitenfüllend sein. Wir haben ja auch gesehen, dass man an anderen Stellen jetzt noch Seiten sparen kann. Und dann bin ich, das hatten wir ja auch in dieser Ad-Hoc-Gruppe ja gesehen, ich glaube, die Interpretation, so wie es jetzt geschrieben ist, ist zweideutig. Es ist eigentlich noch im Moment, wird häufig die Meinung vertreten, dass es eben nicht das Prinzip ist, was wir uns so erhofft haben, so als Übergeordnetes, wo ich eben in beide Richtungen gehen kann, ne? Wie du gerade gesagt hast, dass man auch mal überlegen kann, Datenpunkt eben nicht zu berichten, sondern ich habe jetzt verstanden, dass es eher so als Compliance-Plus-Paket gesehen wird, dass es eben immer nur in die eine Richtung geht. Das heißt, ich habe mal mindestens die Compliance und dann gucke ich mir noch an, muss ich darüber hinausgehend aus unter dem Grundsatz der Fair Presentation noch etwas zusätzlich aufnehmen. Und das ist ja eigentlich nicht in dem, was wir uns dabei gedacht haben. Deswegen glaube ich, dass man hier schon noch was ergänzen muss. Jetzt habe ich das auch bei uns adressiert. Da hieß es auch, ja, jetzt irgendwie, die haben heute, diese Woche eine europäische Gruppabstimmung dazu, weil eben genau dieses, ne, Compliance Plus da im Raum steht. Und dann habe ich auch angeregt, naja, wenn das jetzt so formuliert ist im Moment und wir das verstehen, wie müsste denn jetzt eine Formulierung aussehen, die dazu führt, dass man tatsächlich im Zweifel vielleicht auch mal eine Erleichterung hat in der ganzen Thematik. Also ich bin da echt noch nicht glücklich und ich glaube, das kann eine große Implikation haben, dieses Thema, also das Fair Presentation, wenn es nicht gut ausgearbeitet ist. Ja.
Danke, Nicolette. Gibt es noch weitere?
Wenn ich da was höre von uns, würde ich das auch gerne bilateral melden, ne?
Das wäre toll, danke.
Okay.
Alexandra.
Ja, also ich meine, ich sehe das im Prinzip genauso. Also was ich eigentlich sagen wollte, ist, ob man nicht genau aus dem Grund halt drüber nachdenken sollte, sozusagen die Guidance eben doch als Bestandteil des delegierten Rechtsaktes zu haben, um eben die Möglichkeit zu bekommen, genau diese Dinge ausführlich und genau zu haben, dass es eben, dass der, wie soll ich sagen, Interpretationsspielraum nachher möglichst gering ist.
Gibt es dazu noch Meinung? Martin?
Ja, nur Zustimmung zu Nicolette. Also der Punkt ist einfach zu wichtig, wenn es schlecht gemacht ist, aber dadurch hinterher nur noch mehr Probleme.
Aha. Danke. Sebastian.
Ja, also vielen Dank für die Anmerkung. Das ist hilfreich. Ich will das aber nochmal nachfragen, auch Nicolette und die anderen. Also Fair Presentation ist ja dieses Konzept, was es ist schon gesagt worden, auch in anderen Berichterstattungen gibt. Und dann haben wir Materiality of Information. Und ich meine, die Kombination von beidem müsste eigentlich zu dem Ergebnis führen, dass man sagt, ja, wenn es zu viel berichtet wird, dann kann das eher negative Auswirkungen haben und dann berechtigt beides zusammen auch das Streichen von Punkten. Und insofern ist das für mich. Ja, der Begriff Compliance Exercise, der war für Set 1 damit in Verbindung gebracht worden. Und ich hatte gedacht, dass mit den Sachen, die wir jetzt da neu betont haben, klarer wird, dass es eben das nicht ist, dass man auch Sachen weglassen muss, beziehungsweise auch, wenn irgendwas fehlt, aber das ist dann auch das Entity-Spezifische, was dann auch auflebt, im Grunde genommen, auch ein Element ist, um eben zu der Fair Presentation zu kommen. Ich dachte, dass das so klar wäre. Wenn ich jetzt höre, dass da Vetationen sind, dann, okay, nehme ich das zur Kenntnis.
Ja,
ich. Ist das so richtig? Ich habe das richtig verstanden.
Ja, das ist genau so richtig. Aber MOI, ich meine, MOI, unter MOI konnte man ja auch in der reinen Compliance-Welt, sage ich jetzt mal, Elemente weglassen. Natürlich unter erschwerten Bedingungen, weil man die MOI-Anforderungen erfüllen musste. Das ist ja wieder eine andere Baustelle dann nochmal. Das heißt, MOI muss ja immer erfüllen, also ich kann auch jetzt mit Fair Presentation ja Dinge nur weglassen, wenn diese MOI-Anforderung erfüllt ist. Ja, und die ist halt nicht so einfach. Deswegen.
Nein, die ist nicht einfach, aber ja. Fair Presentation macht es auch nicht einfacher, das ist ja auch nur so ein
Prozess,
wo man dann insgesamt erscheint, ja, stelle ich jetzt die ganzen Sachen angemessen dar.
Ja, ich weiß. Also Sebastian, wie gesagt, das wird gerade bei uns auch nochmal durch den Fleischwolf gedreht. Aber ich glaube, die, wer war das, die Steffi Jordan, habe ich von der KPMG, hatte die ähnliche Auffassung. Da bin ich überhaupt erstmal stutzig geworden. Mir war das gar nicht klar, dass das so diskutiert wird. Ja. Aber wenn jetzt was anderes gewollt ist, ne, und wir jetzt hier in der Formulierung missverstanden wird, dann muss man ja erst recht daran arbeiten.
Ja, aber wir haben ja ein bisschen Zeit, ja. Ich glaube auch diese Verzahnung, also Sebastian, du hattest es auch gerade angesprochen, wir sind jetzt auch zweimal schon drüber haben es auch schon angesprochen, diese Verzahnung mit dem Entity-Specific ist halt auch wichtig. Ne? Es gibt halt sowohl über ESRS hinausgehende, die werden durch Entity-Specific abgedeckt, als auch Materiality of Information, MOI, wo man überlegt, welche Informationen eben gegebenenfalls für das spezifische Unternehmen nicht passen. Und ich glaube, die Verzahnung, dass man das nochmal darstellt, das ist wichtig, die Intention, dass es nicht in die falsche Richtung geht. Julia?
Ja, ich wollte eigentlich auch nur also so wie ich das lese, Paragraphen 16, der ja auch klar auf den Paragraphen 21 referenziert, sehe ich es eigentlich ähnlich wie Sebastian. Das ist eigentlich schon nicht so formuliert ist, dass es eine Compliance-Übung und on top bitte noch Entity-Specific. Aber vielleicht, wenn das tatsächlich noch anders wahrgenommen wird, sollte dann auch klarstellend ergänzt werden, dass es halt eben darum geht, dass nicht materielle Informationen schädlich sein können. Also wirklich wie so eine Art Ausschlussprinzip, dass das nochmal klargestellt werden soll. Da bin ich auch dabei.
Und die Verzahnung ist, was Kati Beiersdorf gesagt hat, auch nochmal Richtung Entity Specific, aber dieses Dreieck dann nochmal ein bisschen klarer zu legen und auch die Intention klarer zu legen, das wird ja in einem Absatz, könnte man das ja tun.
Ja.
Okay.
Okay, vielen Dank. Dann haben wir da, glaube ich, eine gute Richtung. Vielleicht ist das auch wirklich ein Thema, wir hatten es schon mal vorüberlegt, dass man hier auch nochmal bei der vorläufigen Analyse des DRSCs auch nochmal darauf hinweist, dass das ein Thema ist, wo man auch nochmal zusätzlich Rückmeldung anfragen könnte, wenn wir die vorläufige Analyse veröffentlichen und dann dieses Begleitschreiben machen.
Aber das und vielleicht da vielleicht diese Verzahnung auch nochmal vorzuschlagen dann, Kathi, dass man das mal auch schon mal ganz klar benennt, wo wir sagen, da wäre das Verbesserungspotenzial, ne?
Ja. Ja. Okay. Das war, wie gesagt, auch ein Punkt, den wir wirklich noch aus der Ad-Hoc-Gruppensitzung mit rausgenommen hatten. Der nächste Punkt wäre Paragraph 21, Textziffer 21. Das ist etwas, was wir hier auch schon mehrfach diskutiert haben. Ich würde gerne euch noch ein Argument vorstellen, was dazu geführt hat, warum der B so wie, also Textziffer 21b, warum es so, wie es ist, derzeit auch immer noch in dem Entwurf drinsteht und nochmal fragen, ob wir trotzdem bei unserer bisherigen Argumentation bleiben. Worum geht es bei Materiality of Information? Nicolette hat es schon angesprochen, es ist auch immer noch ein sehr schwieriges Konzept. Es wurde jetzt auf jeden Fall konkretisiert, nochmal in der Bedeutung betont und nach vorne geschoben sozusagen, dass das ein Filter sein soll für die Berichterstattung. Und man hat hier dann auf zwei Konzepte abgestellt. Das eine ist aus der Finanzmateriality, dass man dort sagt, okay, dieses Konzept des Primary Users of a General Purpose Financial Report und der soll die Informationen für sein Decision, also für die entscheidungsnützlich, da sollen die Informationen entscheidungsnützlich sein. Und der Vorschlag, den wir immer diskutiert haben, den ich persönlich auch immer noch sehr, sehr überzeugend finde, nämlich zu sagen, Entscheidungsnützlichkeit ist doch letztlich für alle Nutzer relevant, egal ob es jetzt jemand ist, der sich die finanzielle Aspekte anschaut, dieser Nachhaltigkeitsberichterstattung, oder ob es jemand ist, der sich eher mit den Impacts befasst. Das ist doch immer etwas, woraufhin ich eine Entscheidung basiere, und die Entscheidung kann im Zweifelsfall auch sein, dass ich nichts tue oder dass ich etwas tue, also diese Entscheidungsnützlichkeit als Kriterium auszuweiten auf alle Nutzer. Was aber hier in dem Standard gemacht wurde oder beibehalten wurde, auch wenn wir diese Diskussion geführt haben in TEC und auch im SRB, ist, dass man diese Zweiteilung macht und B deshalb sagt, für die Nutzer des General Purpose Sustainability Statements, die sollen in die Lage versetzt werden, die IROS eines Unternehmens zu verstehen, to understand the undertaking's material IROS. Unsere Argumentation gegen diese Formulierung war, dass es sehr weich formuliert ist. Zum einen sind diese Nutzergruppen ja sehr, sehr umfassend definiert, können jeden beinhalten und etwas zu verstehen. Da könnte praktisch theoretisch, wenn ein Nutzer sagt, das verstehe ich jetzt aber nicht, ich brauche dazu mehr Informationen, ist das eine sehr geringe Schwelle, um das Unternehmen dann da in diese Pflicht zu bringen, weitere Informationen zu veröffentlichen und zu reporten. Die Gegenargumentation war, dass es als sehr viel schwieriger und einer höheren Hürde eigentlich angesehen wurde, eine Entscheidungsnützlichkeit zu erreichen. Also dass ein allgemeines Understandability einfacher sei als eine Entscheidungsnützlichkeit. Da ist jetzt die Frage, der Staff-Vorschlag ist weiterhin an der bisherigen Argumentation festzuhalten und zu sagen, aufgrund der Vielzahl an Usern, aufgrund der Nicht-Einschränkung, die da auch vorgenommen wird, was jetzt eigentlich necessary genau ist für einen Nutzer, um etwas zu verstehen, und dieser sehr vagen Formulierung, dass wir weiterhin vorschlagen, B zu streichen in der Form und auf die Entscheidungsnützlichkeit für alle User abzustellen. Aber dieses andere Argument, dass diese Schwelle unterschiedlich gesehen wird, wollte ich euch trotzdem nochmal vortragen und fragen daraufhin, wie ihr zu dieser Klarstellung bei der Materiality of Information steht. Julia.
Ja, danke, Kathi. Ich hatte es ja in der Textsitzung auch schon geäußert. Also für mich ist Reporting, hat ganz klar eigentlich nur einen Fokus, und das ist die Entscheidungsnützlichkeit, weil ich finde, für alles Weitere gibt es andere Möglichkeiten, Informationen zu vermitteln, und ich finde, eine externe Berichterstattung sollte Informationen bereitstellen, die entscheidungsnützlich sind. Weil sollte ich tatsächlich das Risiko, dass es dann doch eher ein Compliance-Exercise ausartet, weil es einfach dann schwer zu definieren ist, was für ein Verständnis von der breiten Masse an Usern an Informationen notwendig sind. Dass es dann im Endeffekt eigentlich diese Information Materiality dann wieder mehr oder weniger aushebelt, dass wir dann doch alles offenlegen und nach Checkliste vorgehen.
Danke, Julia. Sebastian.
Ich würde gerne noch zwei Informationen hier mit in die Runde geben. Also dieses A ist das, was wir auch in, für IFRS S1 haben. Das haben wir praktisch übernommen und haben gesagt, ja, das passt schon mal für unsere Zwecke. Das sehen wir genauso. Und dann haben wir gesagt, ja, ist das jetzt ausreichend, weil wir in S1 ja nicht die doppelte Wesentlichkeit haben, und müssen wir nicht noch etwas ergänzend sagen für eben die Impact Materiality. So, und damit ist B dann geboren worden. Und ursprünglich war B ähnlich formuliert. Das ist jetzt eine Frage in die Gruppe, ob das helfen würde, dieser zweite Aspekt. B war genauso formuliert worden wie A, nämlich negativ, ob nämlich das Weglassen, also Omitting, Misstatement or Obscuring, ob das irgendwie schädlich wäre, um die Impacts dann angemessen darzustellen. Das ist dann in einer letzten Diskussionsrunde geändert worden in die Formulierung, wie sie jetzt hier zu finden ist, in it is necessary for users of general purpose und so weiter. Eine Frage in die Runde, ob die ursprüngliche Formulierung mit omitting for B besser passt oder ob auch immer noch gesagt wird, A alleine ist ausreichend. So, als Information noch, eine Frage auch in die Runde.
Lothar? Achso, Julia erst, du hattest gemacht.
Also ich würde entweder B analog wie A formulieren oder einfach A nicht als Primary Users für Purpose of Financial Reports einschränken, sondern halt auf die Users von Sustainability Statements entsprechend ausweiten, um dann halt diese beiden Perspektiven abzudecken.
Gute Idee.
Ja, volle Zustimmung von meiner Seite. Jetzt nicht so schön formulieren können, aber ich glaube, A ist ja sozusagen aus dieser ganzen integrierten Berichterstattung, da war es damals ja genauso formuliert, wo der Financial User im Mittelpunkt stand. Das war damals ja die Formulierung, dass besonders für den das formuliert sein soll. Und B kann in der Form nicht bestehen bleiben, weil das jetzt eine carte blanche ist für jegliche Formen der Informationsbeschaffung. Also in der Form sehe ich überhaupt gar keine Schwelle. Da steht ja nicht mal drin, dass ich das, also ich sehe da nicht mal ein Kriterium, was diese Schwelle entsprechend benennen könnte. Und deswegen finde ich, wie Julia es gerade gesagt hat, finde ich sehr gut.
Okay, vielen Dank, Luther. Danke. Dann können wir weitergehen und hätten damit auch schon einen ganz wichtigen Punkt wieder adressiert mit der Materiality of Information. Auch das, vielleicht können wir am Ende dann unserer 6 Stunden oder heute Mittag auch schon mal so ein Zwischenfazit ziehen, welche Punkte wir dann nochmal in dieses Begleitschreiben mit reinnehmen wollen. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, der mit rein könnte, aber ich sehe das eigentlich aus dem Fachausschuss relativ klar, dass das hier eine ganz klare, einhellige Meinung ist. Also vielen Dank dafür. Dann wären wir bei AR4, der zu Textziffer 21 geschrieben wird. Hier nur die relativ kleinteilige Frage dann. Hier wird nochmal darauf verwiesen, dass in einigen anderen Standards und Rahmenwerken letztlich das, was wir als Material Impact sehen, als Most Significant Impacts bezeichnet wird. Ich fand das immer ein bisschen schwierig, hier nochmal neues Wording reinzubringen, andere Frameworks reinzubringen, weil das, ja, ich finde es schwierig. Also die ESRS haben ein Wording, das heißt Material Impacts. Und der Wunsch war hier aber auf eben, ich glaube, das ist GRI insbesondere, die hier mit Most Significant Impacts das Wording haben. Die Frage an euch daher, ist es hilfreich, den Verweis nochmal mit aufzunehmen und hier die Überleitung zu haben? Oder macht es eher so eine Tür auf dazu, dass man auch von anderen Standards, anderen Frameworks dann nochmal hier solche Verweise mit aufnehmen muss? Also es ist nur, wie gesagt, ein AR zu dieser Textziffer ist vielleicht jetzt auch nicht so relevant, aber aufgrund der Thematik, dass neue Begrifflichkeiten oder andere Begrifflichkeiten immer als schwierig empfunden werden, wollte ich es nochmal aufbringen. Habt ihr dazu eine Meinung? Nicolette?
Ich würde es auch nicht machen, weil ne, du könntest ja noch, weiß ich nicht, auch Begriffe aus anderen Standards dann hier aufführen. Also das ist, man wickt sich da jetzt etwas raus, was wie du sagst, habe ich aus dem GRI kommen, warum nicht aus anderen? Ich würde es lassen. Aber ich glaube, es ist gut gemeint. Ne?
Genau, das denke ich auch. Es ist gut gemeint, aber ich fand es von Anfang an schwierig, eben diese Auswahl dann zu treffen. Ich weiß nicht, gibt es noch andere Meinungen? Vielleicht jemand, der es gut findet, dass das nochmal mit aufgeführt wird?
Ich bin auch für das Abschaffen.
Okay.
Ich bin auch für Streichen. Ich meine, aus Unternehmenssicht, wenn wir es mal per se sagen, das öffnet die Möglichkeit, andere Referenzen zu nutzen. Wir werden das ja bei der hermeneutischen Auslegung dann ja ohnehin, werden wir uns schauen, wie das in der Vergangenheit genutzt wurde. Deswegen kein Mehrwert an der Stelle.
Okay, vielen Dank. Dann sind wir bei der Textziffer 26 und das ist ein Punkt, den wir schon mal diskutiert hatten, nämlich dieses Zusammenspiel zwischen Impacts und IRO Assessment. Also klar ist, die Impacts sind der Starting Point für das IRO Assessment. Die Frage ist aber, wie man dann damit umgeht, dass es zunächst so formuliert war, als ob alle Risk and Opportunities sich aus den Impacts ergeben. Und da hatten wir ja auch diese Diskussion hier, dass es schon noch auch viele Risk and Opportunities gibt, die damit gar nichts zu tun haben und die ansonsten dann bei der Berichterstattung entfallen würden. Das wurde hier auch aufgenommen mit der Formulierung, wie ihr sie jetzt in Textziffer 26 seht, nämlich Starting Point, ja, although there may be also material risk and opportunities that are not related to the undertaking's impacts. Reicht euch das oder ist es immer noch zu, ja, ist die Verbindung da immer noch zu stark auf die Impacts gelegt? Marco, wenn du mal ein bisschen runterscrollen könntest, ich glaube, da kommt auch noch mal diese, gerade nicht, dann habe ich mich gehört. Frau Fisbeck.
Ja, ich tue mich immer schwer mit diesem Zusammenhang, weil ich sehe den nämlich tatsächlich gar nicht. Man könnte schon noch mal wieder rauslesen, dass ein Impact immer ein Risiko ist und dass es dann noch mehr geben könnte. Also die Interpretation würde ich nicht ausschließen, dass die getroffen wird und dann müsste man das stark diskutieren. Also ich finde sie nicht gut, auch überhaupt, dass dieser Zusammenhang da so stark betont wird in den Standards. Also ich sehe es, dass wir viele Impacts haben, wo wir überhaupt kein Risiko rausziehen. Also ich fände es besser, es wäre nicht enthalten.
Mhm. Hast du noch weitere Meinungen?
Wenn man sich die ersten Analysen anschaut, dann sieht man ja häufig, dass es Bereiche gibt, wo es Impacts gibt, aber eben kongruent keine Risiken und Opportunities, aber auch umgekehrt. Und natürlich gibt es das, ne? Und dann ist auch wieder die Frage, ich könnte ja ein Risiko haben, was aber nicht mit material ist, aber schon ein Risikofaktor, der muss da nicht berichtet werden. Deswegen sieht man es nicht. Ich frage mich nur, ob alle immer diese breite Perspektive in ihrer Erarbeitung der Berichterstattung einbringen, dass sie das wirklich mitdenken. Also dass man wirklich mal analysiert, ne, wo ich einen Impact habe, könnte ich nicht auch ein Risiko haben. Also wenn man sich die Berichterstattung, wie sie jetzt ist, anschaut, dann könnte man Zweifel daran hegen, ob diese Querverbindung immer jetzt nicht bei den Vorreitern in der Berichterstattung natürlich, aber so in der breiten Masse tatsächlich ausreichend analysiert werden. Ob der Satz jetzt dazu passt, der ist ja sehr einschränkend auch wieder, ne?
Vielleicht können wir noch mal auf die Textziffer 40 gehen, wo das auch noch mal so dargestellt wird. Ich dachte ehrlich gesagt, die sei jetzt gleich hinten dran. Ich habe gerade noch mal geguckt, die ist in der 40, wo noch mal gesagt wird, dass die IROs letztlich, woher kommen die? They derive from the undertakings material impacts. Also das ist das, wo wir auch beim letzten Mal diskutiert haben, naja, eigentlich nicht. Also vielleicht auch, aber nicht grundsätzlich. Und jetzt wurde hier das nochmal auch mit eingefügt. Ich habe die Originalversion jetzt nicht mehr im Kopf, aber meines Erachtens irgendwann stand dort mal, wir hatten mal vorgeschlagen, dass dort steht irgendwie zumindest irgendwie mainly derive oder sowas. Oder dass man das nochmal ein bisschen ausweitet. Und jetzt steht hier, they can only also depend on other factors. Also diese Verbindung grundsätzlich ist immer noch da und dass die hauptsächlich von Impacts abgeleitet werden, ist, glaube ich, aus diesen Formulierungen jeweils immer so ableitbar. Aber es gibt eben auch noch andere Faktoren.
Aber es kann auch Risiken geben, die wesentlich sind, die vielleicht ist irgendein Impact da, der dann den auslöst, aber der ist für das Unternehmen nicht wesentlich, der Impact zum Beispiel, der negative, nehmen wir mal an. Aber es gibt ein Risiko, was damit in Verbindung steht. Das heißt, deswegen, ich finde auch, dass das immer alles fängt bei den Impacts an, weiß ich nicht. Es gibt eben auch Risiken, wo keine Impacts in der Form gegenüberstehen. Gibt es. Und ich denke, man nicht so in so eine einseitige Richtung lenkt, wenn man sagt, Basis von allem ist immer der Impact.
Ja.
Zumindest, also auf jeden Fall nicht der wesentliche Impact. Ich glaube, Basis von allem ist der Impact, ja. Aber es sind dann vielleicht auch nicht wesentliche Impacts, die dann nicht berichtet werden.
Also ja. Das ist nochmal ein guter Punkt, dass da ja auch wirklich Material Impact steht, ne?
Okay. Ja.
Ja, vielen Dank für die Hinweise dazu. Gibt es da weitere Anmerkungen? Das würden wir auf jeden Fall auch nochmal so mit aufnehmen, dass so grundsätzlich auch dieses Konzept, dass das eine aus dem anderen immer hervorgeht, dass man da nochmal vorsichtiger sein sollte und vielleicht auch ein bisschen anders formulieren sollte. Okay.
Dann ja, und ich kann auch ein Risiko identifizieren und dann mir überlegen, gibt es da einen Impact dazu? Also es ist beidseitig immer zu denken. Entschuldigung. Aber
ja, nee, sehr, sehr hilfreich.
Okay. Vielleicht noch kurz eine Ergänzung. Ich meine, wie sieht es denn in der Praxis aus? Die Frage ist doch wieder, wie der Prozess mit dem klassischen Risikomanagement verzahnt ist. Und Nicolette, du hast ja auf die Empirie hingewiesen und da gibt es diverse Lücken und es liegt ja unter anderem daran, dass jetzt für die nicht finanzielle Erklärung entsprechend hier der Weg gewählt wurde bei den meisten Berichterstattungen, dass man eben über den Impact gekommen ist und damit auch eine Verankerung dieses Themas entsprechend erfolgte. Und das jetzt entsprechend hier nochmal stärker zu betonen, um diesen Bereich auszubauen, für die entsprechende Nachhaltigkeitserklärung halte ich schon für sinnvoll. Also ich glaube, diese klassische Risikoberichterstattung, die bleibt davon ja ein Stück weit unbenommen. Aber ich glaube, hier geht es doch um eine Konzentration. Wir wollen das ja vereinfachen und das war doch die grundsätzliche Intention, dass man den Impact-Kanal wählt. Also ich glaube, dass es auch andere Möglichkeiten gäbe, aber ich glaube, es geht doch erstmal darum, diesen Weg jetzt erstmal hier in den Flock reinzusetzen. Also ich glaube, wir sollten schon nochmal überlegen, aus welcher grundsätzlichen Richtung wir herkommen. Also dass es auch andere Möglichkeiten gäbe, ja, aber geht es jetzt hier um die absolute Vollständigkeit oder geht es jetzt erstmal um die grundsätzliche Logik, dass man sagt, hier, wir kommen über den Impact-Pfad und versuchen den auch entsprechend bei den nachhaltigkeitsbezogenen Informationen im Geschäftsbericht dann auch abzubilden. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir bewegen uns wieder so ein bisschen in Richtung Vergangenheit.
Also für dich passt es, dass wir grundsätzlich aus dieser Impact-Perspektive kommen und diese Verbindung dort erstmal grundsätzlich dargestellt und aufgegriffen wird und dann darüber hinaus, vielleicht ist es ja auch dann als Kompromiss praktisch, dass dieses darüber hinaus noch ein bisschen deutlicher gemacht wird.
Genau. Ja, genau dieser Punkt, dass wir wollen ja reduzieren, wir wollen verschlanken, wir wollen ja diesen grundsätzlichen Gedanken, dass diese Impact-Perspektive gestärkt wird. Das ist ja die Grundintention, weshalb wir über diese Impacts kommen und die IROs im Sinne der doppelten Wesentlichkeit wurden jetzt hier mitgedacht, aber wir machen die Übung ja vor allen Dingen, um die Impact-Perspektive zu stärken. Und in den ganzen Analysen hat sich dann ja auch herauskristallisiert in der Empirie, dass das natürlich auch der hauptsächliche Pfad ist und sollten wir uns nicht auf den konzentrieren. Also das wäre schon ein Plädoyer, denke ich, aus Unternehmensperspektive.
Aber dann ist es vielleicht trotzdem wichtig, einfach für die Risikodarstellung und Identifizierung, dass man da nochmal sagt, die sind nicht nur aus Material Impacts, sondern die kommen auch aus anderen, können auch aus anderen Faktoren entstehen.
Ja.
Okay. Gut, dann würden wir das so mit aufnehmen. Und das, was wir veröffentlichen als vorläufige Analyse, das kriegt ihr auch nochmal. Also ihr könnt euch das auch nochmal anschauen und dann können wir auch nochmal die Punkte, wo wir besonders diskutiert haben und wo es vielleicht auch wirklich um die Formulierung geht, nochmal hervorheben, dass ihr da nochmal drauf schauen könnt. Aber vielen Dank für die Rückmeldung dazu. Weitere Handmeldung sehe ich jetzt nicht. Dann würde ich mal weitergehen zu der Textziffer 27. Das ist wieder ein etwas kleinerer Punkt. Und zwar geht es darum, welche internen und externen Quellen genutzt werden, wenn man die doppelte Wesentlichkeitsanalyse macht. Und es steht dort etwas zu abschließend für meinen Geschmack. The following are usual internal and external sources. Und meine Idee war einfach nur zu sagen, such as. such as undertaking sustainability due diligence, risk management processes, engagement with affected stakeholders und so weiter. Wenn ihr aber sagt, nee, eigentlich ist die Liste genau richtig, die ist, und außerdem steht da usual, internal und external sources und das reicht, dann ist das auch okay. Beim Lesen hatte ich so ein bisschen das Gefühl, so ein such as wäre da eigentlich ganz angebracht.
Unbedingte Zustimmung. Also ich glaube, sonst haben wir irgendwie die nächste Checkliste vor Augen. Also das gilt es unbedingt zu vermeiden an der Stelle. Und auch hier, wir haben ja hinreichend über die Wesentlichkeitsanalyse und den Ablauf etc. diskutiert. Das soll plausibel und nachvollziehbar sein. Und also jegliche Form der konkreten Festlegung ist hier wirklich nicht sinnvoll und auch im Sinne der Reduzierung und Verschlankung wirklich auch abzulehnen. Also natürlich ist das gute Praxis, genau diese Punkte zu nutzen, aber wir wollen jetzt nicht in den indefiniten Regress gehen, um dann alle diese Punkte abzuarbeiten. Dann mache ich wieder eine Doktorarbeit bei jeder Wesentlichkeitsanalyse. Also bitte unbedingt so einen Weichmacher dort mit aufnehmen.
Mhm. Also dem würde ich auch zustimmen. Und mein Vorschlag wäre auch, die externen Ratings ehrlich gesagt aus der Liste zu streichen, weil meine Wahrnehmung ist eher, dass die Ratingagenturen ja auf alles andere schauen, aber nicht auf das, was wesentlich ist, sondern sie einfach nur abhaken, ob die Angaben gemacht werden oder nicht.
Sehe ich auch so, würde mich dem auch anschließen wollen, beiden Stellungnahmen.
Mhm. Danke. Martin?
Ja, verstärkt das nochmal. Also da steht zwar as usual, ne, und dann hinten kommen ja auch noch may use, aber such as schadet nicht, das auch nochmal aufzunehmen.
Mhm. Dankeschön. Dann können wir zu Punkt Text über 29. Da geht es um das Update der Wesentlichkeitsanalyse und derzeit steht nur the undertaking shall update the conclusion of the materiality assessment, die eben in Vorperioden gemacht werden. Meines Erachtens müsste es trotzdem noch konkretisiert werden, dass das Teil des jährlichen Berichterstattungsprozesses ist, dass man die jährlich updated. Ansonsten ist das hier so ein bisschen offen, wann jetzt so ein Update gemacht werden muss. Und es stand ja auch im Raum, dass man ob man da nochmal vorgibt, dass alle 3 bis 5 Jahre das umfassende Materiality Assessment gemacht werden muss. Also diese Diskussion gab es ja durchaus über den Zeithorizont. Und deswegen hier der Vorschlag, dass man sagt, undertaking shall update annually. Wie seht ihr das?
Vielleicht nur die kleine Ergänzung, was sagt die Empirie? In den wenigsten Fällen haben wir bei den Materiality Assessments dort wirklich neue Erkenntnisse.
Ist das nur ganz abgehakt? Ist das nur bei mir so?
Also ich kann Lothar super hören.
Ja.
Ich auch.
Okay, also ich habe nochmal an- und ausgemacht. Ich rede dann ein bisschen schneller, dann hört man die Pausen nicht so stark. Nee, ich habe nur gesagt, ja, wir haben kaum wesentliche Erkenntnisse gesammelt. Die meisten Wesentlichkeitsanalysen sind auch sehr ordentlich durchgeführt worden. Ich wäre eher für so einen Weichmacher, wenn es signifikante Veränderungen im Geschäftsmodell oder bei irgendwelchen externen Ereignissen, das hier nochmal ein Update vorbringen sollen. Also das fanden wir von Anfang an besser, aber wenn das hier der Kompromiss ist, ist auch in Ordnung. Aber die Sorge, dass dann von dritter Seite verlangt wird, dass wir hier nachweisen können, dass wir ein sauberes Update gefahren haben, die ist sehr, sehr groß.
Ist sicher die Kati, von denen ich weiß.
Könnt ihr mich hören?
Ja.
Jetzt, ja.
Ja.
Ach,
ja.
Okay. Vielen Dank. Ich habe Lothar leider nur die letzten zwei Sätze gehört, dass die Sorge groß ist, dass man da jedes Jahr dann das nachweisen muss, inwieweit man das Update gemacht hat, was dann dagegen sprechen würde, gegen das Annually. Den Rest habe ich jetzt leider nicht hören können. Ich glaube, meine Verbindung war gerade sehr schlecht. Aber vielleicht können wir erstmal weitergehen und dann Sebastian. Man hört dich noch nicht, Sebastian.
Ja, ich glaube, Nora hatte erst die Hand gehoben.
Ja, danke. Ich würde dem Lothar gerne zustimmen wollen. Also ich würde auch tatsächlich auf das Annually verzichten wollen und tatsächlich auch nur bei signifikanten Änderungen. Ne? Also das wäre es halt für, ich sag mal, etwas kleinere Unternehmen mit einem Riesenaufwand, wenn man das jährlich tatsächlich vor allem auch mit dieser Nachweispflicht, die Lothar meinte, vorhalten muss. Das ist nicht zu unterschätzen.
Dankeschön. Danke auch für die Zusammenfassung von Lothars Argumentation. Habe ich jetzt nochmal aufgenommen. Danke. Sebastian.
Ja, ich wollte nur noch ergänzen, dass natürlich wieder überlegt wurde, ob das annually sein müsste oder sagen müsste und im Zuge der ja, wo können wir vereinfachen, wo können wir Brücken bauen, um die Arbeitsbelastung zu reduzieren, ist das dann hier gestrichen worden und hat dann gesagt, ja, man muss es natürlich nur anpassen, wenn da sich Änderungen ergeben haben im Umfeld und deswegen ist es eben nicht da und ja, vielleicht spricht das im Sinne der Kollegen, die vorher gesprochen haben, im Sinne so etwas nicht aufzunehmen.
Ja, vielen Dank für die Rückmeldung. Den Punkt würden wir dann streichen, weil ich glaube, da brauchen wir jetzt auch nicht dann explizit noch auf die Zustimmung hinweisen oder könnten es machen. Können wir auf jeden Fall dann nochmal überlegen, wie wir den darstellen. Danke für eure Rückmeldung dazu. Dann kommen wir zu einem nächsten Red Flag, den wir aber auch vielleicht insofern relativ zügig abarbeiten können, weil es etwas ist, was wir schon diverse Male besprochen haben, nämlich Textziffer 34 fortfolgende, wo es darum geht, wie das Wesentlichkeitsanalyse zu machen ist im Bezug auf GrossNet. Und die Diskussionen, die wir hier auch in der Ad-Hoc-Gruppe, aber auch im Fachausschuss dazu geführt haben, sind eben, dass es grundsätzlich gut ist, dass man dieses Thema im Standard aufgreift und versucht, auch im Standard klarer darzustellen, dass es aber immer noch nicht ausreichend adressiert ist. Zum einen wird nur die Impact-Perspektive aufgegriffen und nicht die Risikoperspektive. Zum anderen, gerade in der Textziffer 35, ist es eben immer noch sehr schwer, wie man das eigentlich dann tatsächlich in der Praxis umsetzen soll. Wann es also significant ongoing mitigation actions gibt, die sozusagen das Kriterium sind, wann ich in der einen Darstellungsweise und wann ich in der anderen Darstellungsweise bin. Genau, und hier auch nochmal der Hinweis, dass EFRAG dieses Thema auch explizit noch aufgegriffen hat, zum einen als Frage im Fragebogen und zum anderen aber auch noch in den nächsten Wochen und Monaten dazu viel Tests durchführen möchte, also Gespräche und eben diese wie auch immer gearteten viel Tests noch mit Unternehmen machen möchte, um hier auch nochmal zu konkretisieren, was ist eigentlich tatsächlich hilfreich, welche Formulierungen könnten hier dieses Kriterium, was man sich überlegt hat, eigentlich doch besser noch abgrenzen und darstellen. Wenn das ungefähr auch die Diskussion, die wir dazu hatten, zusammenfasst und auch euren Eindruck des Entwurfs dieses ESRS, dann könnten wir das dabei belassen und würden es weiterhin als Red Flag darstellen. Falls ihr dazu noch weitere oder andere Anmerkungen habt, sehr gerne an dieser Stelle.
Ja, nur der Hinweis, man muss ja auch mal loben, wenn etwas also gut und richtig aufgenommen wurde, auch mit der empirischen, mit der Notwendigkeit, das empirisch auch mal zu verproben. Also das finde ich sehr, sehr gut. Ich glaube, da sind wir alle auf der Suche nach dem richtigen Pfad. Und diese Form der demütigen Aufnahme von Anwenderperspektiven finde ich sehr, sehr hilfreich und sollte an anderer Stelle auch Berücksichtigung und Eingang finden. Deswegen ausdrückliches Lob für das Vorgehen und für die Formulierung hier.
Danke, Lothar. An der Stelle vielleicht auch noch die Frage, falls aus der Runde hier ein Unternehmen auch noch sagt, wir machen auch bei diesem Fehltest dabei, mit, wäre das vielleicht auch noch eine Information an EFRAG. Ein Unternehmen aus Deutschland hat sich auch bei EFRAG schon gemeldet und dort die Zusammenarbeit angeboten. Wie aber konkret das ablaufen wird, das ist derzeit noch offen, es sei denn, Sebastian hat da schon weitere Informationen. Sebastian.
Ja, Kathi, ich kann da gerne was zu sagen. Vielen Dank erstmal, Lothar, für das freundliche Feedback an der Stelle. Also, diese Vorschriften sind ja ein schwieriges Thema, unwahrscheinlich lange diskutiert worden, sehr intensive Diskussionsrunden. Da ist schon viel Gehirnschmalz reingegangen. Und ja, wir machen hier einen Fehltest. Ich will da auch Werbung für machen. Diese Woche wird wahrscheinlich ein News-Item, hoffentlich ein News-Item dazu rausgehen, der dann Unternehmen auffordert, sich zu melden. Wir hoffen auf Rückmeldungen bis zum 18. August, also leider alles auch wieder gedrängt. Und wollen dann mit den Unternehmen, die sich melden, wir hoffen so auf 20 bis 30, mit einer guten Mischung aus den Sektoren, aus den Ländern der EU, wollen dann mit denen eine Simulierung machen, in einen Fragebogen schicken, wo wir bitten, eben diese Simulierung zu machen, dass sie einmal hingehen und sagen, was haben wir bisher in 2024 berichtet und wenn wir jetzt diese neuen Vorschriften haben und berücksichtigen, was würde sich da ändern? Haben wir mehr, haben wir weniger, und wo ändert sich was, wo passt es, wo muss nachgeschärft werden? Also das ist so die Stoßrichtung. Und dann würden wir, nachdem wir den Fragebogen von den Unternehmen zurückbekommen, 1:1 Gespräche mit diesen Unternehmen führen, um da ein direktes Feedback zu bekommen und vielleicht im Anschluss noch ein Workshop in einer größeren Runde mit den Teilnehmern, um das alles zusammenzufassen. Das ist so der Plan und das muss dann auch bis 28. September, dass alles mit noch berücksichtigt werden kann, muss das alles dann auch abgeschlossen sein. Das ist so der Plan. Und auch hier würde mich freuen, wenn es deutsche Unternehmen sind. Kathi, du hast gesagt, eins hat sich schon gemeldet, das ist noch gar nicht bei mir angekommen. Vielleicht kannst du es mir noch irgendwie zurufen, wenn es das ist.
Ja, leite ich dir gerne die E-Mail weiter, die wir schon geschrieben hatten an EFRAG. Leite ich dir nochmal weiter.
Ja, danke.
Aber gerne uns mit aufnehmen. Also da, also wenn das so ein Fragebogen handelbar ist, also Sebastian kann uns gerne mit aufnehmen.
Ja, oh super, danke.
Vielen Dank auch nochmal für die Erläuterung, Sebastian. Dann würde ich von Julia auch noch eine Meldung dazu. Sehr schön, das ist prima. Ja. Dann könnten wir zu AR5 und AR6 weitergehen. Das ist nochmal eine grundsätzliche Frage. Und zwar werden hier Beispiele aufgelistet. Und die sind für, kannst du vielleicht zu AR6 so ein bisschen nochmal runtergehen, weil da wirklich diese Beispiele auch sehr deutlich werden. Ich habe mich gefragt, inwieweit das hilfreich ist, solche relativ eingängigen oder nachvollziehbaren Beispiele hier nochmal im Standard aufzunehmen. Brauchen wir das als Application Requirement? Ist das etwas, was wir dort sehen wollen? Weil das natürlich auch die so Beispiele aufzunehmen, das kann man natürlich an sehr, sehr vielen Stellen im Standard machen. Und das ist grundsätzlich nicht die Konzeption gewesen von den ARs. Daher hier nochmal an euch die Frage, ist es eher hilfreich? Sollen wir es hier drin lassen? Oder lieber nochmal den Hinweis auch an EFRAG geben, dass man Beispiele an anderer Stelle mit anführt?
Also ich finde, dafür gibt es ja die Non-Mandatory Guidance, wo das eigentlich besser aufgehoben wäre.
Okay, ja, sehr. Vielen Dank, das nehm ich gerne dann so mit. Gut, dann können wir zu dem nächsten Punkt. Das ist AR11 für den Paragraphen 33. Das ist auch nochmal eine grundsätzliche Frage. Und zwar ging es darum, dass man bei den Effective Stakeholders auch immer noch die Representatives mit einfügt und hier ganz explizit auch immer darauf hinweist, such as Employee, Representatives or Trade Unions. Das findet sich gerade in dem ESS 1 und 2 eigentlich an mehreren Stellen, dass man diese Employee Representatives oder Trade Unions, Gewerkschaftsvertreter, dass man das explizit mit aufgreift. Ich hatte damit ein Störgefühl, weil es eine Definition gibt für Affected Stakeholders und die auch beinhaltet their Representatives und dass man das hier in diesem im Text, in den ARs oder auch im Standardtext immer wieder aufgreift, diese eine Gruppe der Affected Stakeholders, erscheint mir zum einen nicht systematisch korrekt und zum anderen auch unnötig, weil sie sind definiert, sie sind enthalten. Der Hintergrund ist, dass es eben wirklich diese Diskussion gab, dass aus den Berichten in 2024 ersichtlich war, dass die Trade Unions und Employee Representatives eben nicht so in dem Maße mit berücksichtigt wurden in diesem Prozess von den Unternehmen, wie das eigentlich nach der CSRD zu erwarten gewesen wäre oder wie das wünschenswert gewesen wäre aus der Sicht von einigen. Und man muss ja sagen, dass die CSRD tatsächlich hier eine besondere Betonung legt auf Employee Representatives und Trade Unions, die aber so formuliert ist, dass es eine Aufgabe an das Management ist, sich hier mit diesen Gruppen ins Benehmen zu setzen. Aber es ist keine Anforderung an die Berichterstattung. Also es lässt sich eigentlich nichts daraus ableiten, dass in den ESRS dieser Fokus gelegt werden müsste. Wir hatten es auch in der Ad-Hoc-Gruppensitzung diskutiert. Da wurde es auch schon diskutiert als nicht sinnvoll, hier nochmal diesen Klammerzusatz an mehreren Stellen eben hervorzuheben. Und an euch nochmal die Frage, ob ihr das auch so seht, dann würden wir das auch mit aufnehmen in den Punkten. Okay, ich sehe einen Daumen hoch. Okay, dankeschön. Jetzt muss ich mal, genau. So, den Paragraph Textziffer 40, da sind wir schon vorhin dran vorbeigekommen und hatten das schon besprochen. Den haben wir sozusagen im Zusammenhang auch mit dem vorherigen, mit der vorherigen Textziffer. Das haben wir. Dann bin ich bei AR14 für den Paragraphen 41. Und hier geht es darum, dass die Resources angesprochen werden, die not recognized sind in financial statements. Und zwar bisher haben wir in der A 13 und 14, da geht es immer um Changes in Capital not recognized in financial statements. Das ist meines Erachtens so ein bisschen andere Konnotation, als wir sie jetzt haben, wenn man sagt Cash Flows or Terms of Resources not recognized in financial statements. Zumal das ja doch ein Begriff ist oder auch ein Konzept ist, was wahrscheinlich auch von den Unternehmen relativ schwierig ist, abzugrenzen, was worauf jetzt dort abzustellen ist in der Berichterstattung. Daher hier nochmal die Frage, also wie gesagt, bisher hieß es, dass es auf die Changes abgestellt hat, Changes in Capital not recognized und nicht ganz generell auf die Resources not recognized. Macht das für euch einen Unterschied in der Praxis oder ist auch Resources anstelle von Capital hier ein weit verbreitetes Konzept, was so passt? Tanja.
Ja, guten Morgen. Ja, wir sind da drüber gestolpert und hatten tatsächlich ein bisschen so eine Thematik. Es liest sich, ich sag mal flapsig, wie in der Bilanz unterschlagene Items. Also ich halte es für extrem schwierig hier zu definieren, was das am Ende des Tages genau sein soll. Also entweder es muss quasi in der Bilanz auftauchen, wenn es relevant ist. Und das ist so eine 50 Shades of Grey Kategorie. Ah, Sebastian hat eine Erklärung. Sehr gut.
Ja, ich bin jetzt mal nicht FAQ Observer, sondern einfach genauso Preparer oder vielleicht auch Auditor wie andere hier. Also ich tue mir mit dem Ganzen schwer. Das ist so dieses Konzept of Capitals, was da mit reinkommt. Und ich finde es doppelt gemoppelt. Also es geht doch im Wesentlichen um Cashflows, zukünftige Cashflows, die den Wert des Unternehmens ausmachen. Das ist, glaube ich, aus einer Unternehmensbewertungssicht die gesicherte Erkenntnis. Und natürlich ist einiges in der Bilanz nicht Bilanz erfasst, was ein Treiber für den Wert des Unternehmens ist. Also wenn ich den SAP nehme oder alle Unternehmen, Assembled Workforce und Forschungskosten, all diese Werte, die geschaffen werden, sind nicht in der Bilanz. Und die werden natürlich berührt durch IROs, klar. Aber das schlägt sich doch alles in zukünftigen Cashflows nieder, ob jetzt die Mitarbeiter zufrieden sind und all diese Dinge. Und dann brauche ich, wenn ich jetzt Cashflows erwähne, nicht noch etwas anderes, dieses andere Konzept erwähnen. Das gehört meines Erachtens gestrichen.
Sehen wir auch so und würde es klarer machen aus unserer Sicht. Ja.
Mhm. Okay. Danke. Das war nochmal sehr hilfreich. Dann sind wir bei dem Textziffer 45. Hier geht es nochmal darum, wie ich die doppelte Wesentlichkeitsanalyse mache. Und hier wird abgestellt auf reasonable and supportable evidence. Ist das Wording für euch klar genug? Reasonable and supportable information. Wir haben dazu zwischenzeitlich die Rückmeldung gekriegt, dass das schwierig ist, dass das ja alles umfassen kann, dass es nicht abgegrenzt genug ist. Wie wird das eingeschätzt von euch? Oder ist das etwas, was eigentlich vom Wording her auch bisher so in das Konzept passt, wie wir es auch bisher in den ESRS gesehen haben und wie es auch gut ausgelegt wurde?
Sagen wir aus der Empirie keine Bedenken. Okay. Das ist nachvollziehbar.
Dankeschön. Dann sind wir bei Textziffer 51. Und dort geht es jetzt nochmal darum, dass neben der Site-Definition, die bei der Aggregation und Disaggregation mit zu berücksichtigen ist, auch Location mit zu berücksichtigen ist. Ich glaube, ich belasse es mal bei diesem Hinweis, weil das andere ist, glaube ich, doch eher editorial und wir müssen, glaube ich, ein bisschen, ich muss ein bisschen hinmachen. Hier geht es nur darum, dass einmal Site ein Teil ist von Location und das andere Mal Location und Site als zwei unterschiedliche Sachen dargestellt werden, aber das wäre als editorial flaggen und dann können wir weitergehen zur Textziffer 59 und Textziffer 70. Und hier geht es um die Reporting Undertaking and Upstream and Downstream Value Chain. Genau. Die Frage ist, ob es, und Sebastian hat da ja ganz viel dran gearbeitet an diesem Thema, Own Operations sind nicht definiert in den ESRS. An dieser Stelle wird es aber ausgeführt, also zum Beispiel im Glossar jetzt nicht weiter definiert, an dieser Stelle wird es aber ausgeführt und wird gesagt, was darunter zu verstehen ist, nämlich usually it considers assets and liabilities, income and expense, der Parent Undertaking und der Subsidiaries. Die Ausnahmen werden dann auch definiert in Textziffer 70 und es stellen sich hier verschiedene Fragen. Zum einen, ist es ausreichend, so wie es definiert ist oder so wie es dargelegt ist? Die Fragen, die wir dazu bekommen haben, sind die Ausnahmen abschließend geregelt? Also dieses usually considers, zeigt ja, dass es sozusagen nicht immer so ist. Und dieses nicht immer, dieser Ausnahmetatbestand, ist der eigentlich in den Textziffern 70, in der Textziffer 70 und 71 abschließend definiert, wo nämlich auf Leasing und Pension Plans abgestellt wird. Sind das die einzigen Fälle, in denen das eine Ausnahme geben kann? Oder heißt dieses usually eigentlich, es kann noch weitere Ausnahmen geben, wo Own Operations anders abgegrenzt wird? Und falls ja, dann müsste es eigentlich noch etwas konkreter definiert werden. Also das waren die einen Rückmeldungen, die wir bekommen haben. Zum anderen, in dieser Textziffer wird auf Reporting Boundaries abgestellt, die hier Own Operations and Upstream and Downstream Value Chain umfassen können, je nachdem, wie man es liest. Man könnte ja auch lesen, Reporting Boundaries of Own umfasst Own Operations und zusätzlich and Upstream and Downstream Value Chain. Der Grund, warum das nochmal angesprochen ist, dass es wichtig ist, das abzugrenzen, dass man sagt, was umfasst das eigentlich? Nach dem Verständnis des Fachausschusses sind Reporting Boundaries eigentlich alles. Und so würden wir es auch aufnehmen. Und in ESRS 2 ist es derzeit so, dass Reporting Boundaries ganz explizit an einer Stelle nur auf die Own Operations beziehungsweise auf die Parent Company und Subsidiaries abstellt. Und da müsste man nochmal gucken, dass man das vereinheitlicht. Genau. Zu diesen beiden Themen die Rückfrage an euch, wie ihr das seht und ob wir das so auch als Red Flag letztlich drin lassen sollen in der vorläufigen Analyse, weil es eben auch so eine schwierige Frage ist, was Own Operations betrifft, oder ob das etwas ist, wo wir sagen für EFRAG, bitte, ja, also dass man es nicht als Red Flag darstellt, sondern einfach als etwas, was nochmal überdacht werden muss von der Formulierung, ohne dass wir das jetzt wirklich als Red Flag kategorisieren, weil wir grundsätzlich mit der Ausrichtung eigentlich einverstanden sind. Frau Fisbeck.
Wir haben jetzt aus der Versicherungsperspektive, also für die Versicherungsindustrie gesprochen, dieses usually tatsächlich als erstes Mal als sozusagen die Möglichkeit gesehen, unsere besondere Situation mit den Investments, die wir ja da hatten oder die wir immer noch haben, quasi darunter zu fassen. Und wir sind aber noch nicht abschließend mit unserer Analyse durch, der ganzen Standards. Das heißt, da würde ich wahrscheinlich im Nachgang auch nochmal separat zurückmelden. Allerdings diese Frage, sind die Beispiele, die dann genannt sind, weil es sind ja einige Dinge geklärt, die uns auch als Versicherung oder die Versicherungsbranche betreffen. Wenn das abschließend ist, bin ich mir nicht sicher, ob wir damit einverstanden wären, dass das Versicherungsgeschäftsmodell ausreichend sozusagen abgebildet wird. Das heißt, ich glaube, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage an der Stelle. Da würde ich nochmal drauf zurückkommen und ich glaube, da müssen wir nochmal ein Augenmerk drauf legen, dass es wirklich ganz sauber definiert ist. Und nicht genau. Abschließend, und dann, weil ja. Es gibt ja wahrscheinlich sehr viele Sonderfälle, die dann im Einzelfall geklärt werden müssen.
Und ihr hättet es aber auch nicht so gelesen, dass diese Exceptions die abschließende Liste für diese Sonderfälle sind?
Ich glaube, die Frage haben sie nicht gestellt. Also wir hatten unsere interne gemeinsame Diskussion tatsächlich noch nicht. Unsere erste Reaktion war wirklich, okay, it usually heißt, es gibt auch ein unusually. Und dann würden wir die Versicherungsbranche jetzt mal darunter sehen, weil es eben explizit auf den ersten Blick keine Regelung gibt für das Thema Investments insgesamt. Es gibt eins für diese Downstream Leased Assets, was ja auch eine große Diskussion war. Das ist geregelt, meines Erachtens wahrscheinlich vollständig. Aber es gibt ja noch andere Investments. Das heißt, ob das für die Versicherungsbranche vollständig ist, das weiß ich noch nicht. Aber usually ist auf jeden Fall schon mal ein guter Trigger sozusagen, auch eine industriespezifische Lösung zu finden.
Okay. Wir können das ja auch so reinschreiben, dass das unser Verständnis ist, dass diese Liste nicht abschließend ist und dass dieses usually so zu lesen ist und ja. Dass das auf jeden Fall hilft. Und dann ist man, ja. Dass man das, genau, dann machen wir das. Ja. Ich habe noch einen anderen Daumen hoch gesehen. Okay, prima. Dann vielleicht an der Stelle auch noch der letzte Satz, der hier in der Textziffer 59 drin ist. Und zwar, the undertaking may exclude die Subsidiaries, die from the scope of consolidated financial statements auch rausgelassen wurden for non-materiality reasons, unless there are specific facts and circumstances. Und hier gab es auch zwei Lesarten. Die eine war prima, dann hat man das Alignment mit der Finanzberichterstattung und man kann relativ simpel dann auch dieses Alignment herstellen. Und die andere Sichtweise war, ja, so einfach ist es aber trotzdem nicht, weil ich doch für jede einzelne Subsidiary dann nachweisen muss, sind die specific facts and circumstances eigentlich erfüllt oder nicht, dass ich hier diese herauslösen auch aus der Nachhaltigkeitsberichterstattung rechtfertige. Das eine ist das, was glaube ich auch von EFRAG intendiert wurde, dass man dort ein relativ einfaches Konzept dann oder eine Möglichkeit hat, dieses Alignment herzustellen. Und das andere wäre eben dann doch wieder sehr aufwendig, für jede Subsidiary diesen Nachweis zu erbringen in Bezug auf die specific facts and circumstances, dass sie nicht vorliegen. Wie ist eure Lesart dieses Satzes und braucht es da gegebenenfalls eine Klarstellung, wie das gemeint ist? Wir könnten, wenn ihr sagt, habt ihr euch im Detail noch nicht so angeschaut, könnten wir auf jeden Fall nochmal darauf hinweisen, dass es diese zwei Lesarten gibt und dass man da vielleicht sich das nochmal angucken muss. Oder sagt ihr, gibt eigentlich Tanja?
Ja, das Thema hat uns ja im letzten Jahr trefflich um den Schlaf gebracht, das Thema der Berichtsgrenzendefinition. Und ich sag mal, im letzten Jahr haben wir es so verstanden vom ganz praktischen Doing, dass wir eben durch alle, also dass wir eine Bewertung aller Subsidiaries durchgeführt haben und geschaut haben, ob sich aus irgendeiner Subsidiary, die financially non-material ist, ein IRO ergeben könnte. So, also eine holistische Betrachtung. Hier würde ich jetzt lesen, wir machen keine holistische Betrachtung, sondern falls uns etwas bekannt geworden ist, dass eine Subsidiary einen spezifischen Impact, Risk oder Opportunity im Nachhaltigkeitsbereich mit sich bringt, die sich oder das sich eben auf die gesamte Gruppe auswirkt, dann müssen wir es mit reinnehmen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das mein korrektes Verständnis jetzt dieser Anforderung ist. Weil ansonsten hätte sich ja vom Doing, also wenn das hier auch wieder einen holistischen Bewertungsansatz verlangen würde, hätte sich in Sachen Burden Reduction überhaupt nichts verändert. Aber würde mich mal interessieren, vielleicht Sebastian oder auch Nicolette von eurer Seite, eine Einschätzung, was bedeutet das jetzt so, wie es hier steht, konkret im Doing? Ist es evidenzbasiert oder muss ich hier wieder comprehensive rangehen?
Also ich hatte das am Montag ja schon erwähnt, dass genau das das Ziel war, dass man jetzt eben nicht diese Einzelbetrachtung vornehmen muss, sondern dass, ich habe es immer so formuliert, ne, wenn mir was offensichtlich auf die Füße fällt, du hast jetzt gerade gesagt, wenn was bekannt wird, dann natürlich muss ich es berücksichtigen entsprechend. Ich war mir nur nicht sicher, ob die Formulierung dafür gut genug ist und ob es nicht quasi wieder missverstanden werden kann, in dem Sinne, dass man wieder überall untersuchen muss, ob es specific facts gibt. Also Intention, ja. Ganz klar, was du auch jetzt gerade ausgeführt hast, dass wir das eigentlich erreichen wollten, weil wir wollten ja eine stärkere Parallelität der beiden Konsolidierungskreise, ne? Und ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ich glaube, es sollte in die Richtung gehen, deswegen wäre es jetzt interessant zu hören, Sebastian, was ihr damit gemeint habt. Aber ich glaube, man muss es nochmal besser formulieren.
Danke, Nicolette. Frau Fisbeck.
Ja, nein, kurz die Rückfrage. Wird es hier so verstanden, dass es sich hauptsächlich auf die Identifikation der IROs betrifft? Oder betrifft es dann die Frage, wenn ich IROs definiert habe, welche Entities muss ich in den Scope der Berichterstattung mit aufnehmen? So hätte ich es nämlich verstanden. Und damit nicht die Notwendigkeit, durch jedes einzelne Entity durchzugehen bei der Identifikation des IROs, sondern wenn ich zum Beispiel habe, also S1 ist jetzt wesentlich im bestimmten Sachverhalt, eine KPI oder insgesamt ein Thema da, dann muss ich auf jeden Fall die Unternehmen mit berücksichtigen, die ich auch in der Finanzberichterstattung voll konsolidiere. Und bei den anderen hätte ich jetzt gesagt, zum Beispiel nur die Subsidiaries, die besonders viele Mitarbeiter haben. Und wenn ich jetzt noch 5 Entities habe mit sehr wenigen Mitarbeitern, dann kann ich die an der Stelle rauslassen, weil die nicht mehr wesentlich sind für diese KPI und muss nicht vollständig den gesamten Konsolidierungskreis im Sinne der Financial Materiality, der Financial Control mit aufnehmen. Also das sind für mich zwei unterschiedliche Sachen und ich hätte auch wirklich den Berichtsscope, was nehme ich in meine KPI mit reinbezogen, aber jetzt verstehe ich aus dem Gespräch heraus, dass es noch eine andere Dimension dabei gibt.
Danke für die Darlegung, Frau Fisbeck. Sebastian.
Ja, ich versuche mal auf die Punkte einzugehen. Sind einige, hoffentlich vergesse ich keine. Also Frau Fisbeck, zuerst zu Ihrem Punkt mit den Metriken betrifft das dann ja im Wesentlichen. Muss ich da an alle Tochtergesellschaften gehen, für den gesamten Konsolidierungskreis die Metrik auszurechnen? Das ist hier an der Stelle, meine ich, nicht angesprochen. Dafür gibt es aber eine andere Passus. Ich habe ihn jetzt auf die Stelle nicht gefunden. Ich glaube, er ist in einem AR, wo man sagt, ich muss, also das ist, glaube ich, am Beispiel des Wasserverbrauchs, wenn man jetzt Wasser als wesentliches Thema identifiziert hat, dann muss man nicht in alle Gesellschaften reingehen, um zu gucken, wie da jetzt deren Wasserverbrauch ist, um die Metrik insgesamt dann auszurechnen, wenn der Beitrag betreffender Tochtergesellschaften eben zu der Metrik Wasserverbrauch eben vernachlässigbar ist. Ja, das war so der Punkt. Und jetzt zu diesem Satz hier. Das ist ein bisschen die Quadratur des Kreises. Also in der Finanzberichterstattung gibt es ja Tochtergesellschaften, die vom Konsolidierungskreis aus praktischen Erwägungen ausgeschlossen werden. So. Und die praktischen Erwägungen, die gelten natürlich auch für die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Kann man auch ausschließen, ja. Aber wenn jetzt in dieser diesen ausgeschlossenen Tochtergesellschaften wesentliche IROs sind, also vielleicht gibt es Tochtergesellschaften, die nur Mitarbeiter haben, die passiv sind und der Konzern trägt sowieso den Personalaufwand, deswegen ist das eh drin, da brauchen wir die nicht konsolidieren. Dann ist das von der Finanzberichterstattungssicht okay, weil man den Personalaufwand eh schon drin hat, aber für eine Mitarbeiterzahl vielleicht nicht, weil eben die nicht mitgezählt werden. Es ist nur eine Vermutung von mir, ich bin auch nicht in der Praxis ganz drin, aber mal so als Beispiel. So, dann wird man vielleicht sagen, naja, in der Finanzberichterstattung habe ich nicht drin, aber da ist ein wesentlicher IRO drin. Und jetzt, Daniel, hattest du gesagt, ja, wenn mir das bekannt ist, also ich weiß nicht, ob man jetzt bin ich mal Prüfer, ob man sagen kann, das ist mir ja nicht bekannt, deswegen lasse ich es weg. Also das wäre für mich ein bisschen weitgehend. Insofern weiß ich nicht, ob wir hier von FRAX-Seite da tatsächlich eine Erleichterung an der Stelle schaffen können, wenn es in der Finanzberichterstattung Tochtergesellschaft gibt, die weggelassen werden, die wesentliche IROs haben, dass wir dann pauschal irgendwie sagen können, ja, dann brauchen wir die nicht berücksichtigen. Also das tue ich mir schwer mit. Und insofern ist es vielleicht keine Erleichterung. Aber das ist jetzt meine persönliche Interpretation. Die Praxis mag sich da anders entwickeln. Aber so würde ich das sehen.
Danke, Sebastian. Gibt es dazu noch Anmerkungen? Tanja.
Ja, kann ich gerne noch mal drauf eingehen. Also ich denke, du hast das Beispiel Mitarbeiteranzahl gebracht. Also das waren ja auch genau solche Dinge, die diskutiert wurden. Inwiefern dann, ich glaube, Nicolette, du hattest das Beispiel auch mal gebracht, ne, eine Tochtergesellschaft, keine Ahnung, mit wie viel, 500 Mitarbeitenden oder sowas, dann als nicht wesentlich.
9.000.
Okay, gut. noch ein paar mehr als nicht wesentlich klassifiziert werden kann, bezogen auf die S-Standards. Also ich glaube, da gehen wir alle d'accord, auch was das Beispiel betrifft. Sebastian, du hattest das Thema Wasserverbrauch genannt. Das waren halt tatsächlich genau die Aufwandstreiber im letzten Jahr. Ich meine, das wird jetzt im Jahr 2 weniger, aber für die, die neu anfangen, bleibt es ein extrem hoher Aufwandstreiber. Warum? Weil du musst ja erstmal den Prüfer gegenüber den Nachweis führen, dass der Wasserverbrauch nicht wesentlich ist. Und das machst du nicht nur für den Wasserverbrauch, sondern das machst du für Pollutants, für klimabezogene, für biodiversitätsbezogene Kennzahlen. Also überall da, wo du viele Metriken hast, war das ein enormer Aufwand, quasi die Nichtwesentlichkeit zu begründen. Und das hat eben zu hohen Frustrationen im Unternehmen geführt, weil die Kollegen, die wirklich viel Ahnung von den Themen haben, gesagt haben, hier, ich kann dir das direkt sagen, da ist nichts. Ja, das reicht aber nicht. Du musst es schwarz auf weiß haben für den Prüfer, dass da nichts ist. Das heißt, die Kollegen, die sich gerne mit den wirklich wesentlichen Themen beschäftigen würden, um wesentliche IROs zu minimieren, negative, die waren ein gutes halbes Jahr damit beschäftigt, Nitty-Gritty-Detail-Nachweise zu führen, um am Ende des Tages zu sagen, ich habe ein halbes Jahr gearbeitet, um dem Prüfer zu sagen, nee, da ist nichts. Also das, was ich ihm vorher auch schon guten Gewissens hätte sagen können, musste aber mit einem sehr, sehr hohen Aufwand nachgewiesen und belegt werden. Und da, wie gesagt, wir sind da jetzt einmal durch. Also wir werden es nicht jedes Jahr exerzieren. Aber für alle die, die neu einsteigen, kann ich nur sagen, das ist eine enorm frustrations- und frustrierende Geschichte. Natürlich verbunden mit dem Punkt, es könnte, wenn ich das nicht mache, es könnte ein IRO uns durch die Lappen gehen. Aber da würde ich wirklich appellieren zu gucken, welcher Aufwand da, welchem Nutzen, dass da vielleicht ein verborgener IRO irgendwo noch aufpoppt. Ich weiß nicht, Nicolette, aus eurer Erfahrung, jetzt abgesehen von der Mitarbeiterzahl, echt super unwahrscheinlich war. Weil wir gesagt haben, gerade im Umweltbereich, wenn es da massive Impacts, Risks oder Opportunities gäbe, dann manifestiert sich das auch wieder in den finanziellen, in der finanziellen Wesentlichkeit. Also das war so ein bisschen der Punkt zu sagen, puh, ich verstehe vollkommen den Punkt, aber ich glaube, die Praxis hat gezeigt, dass da jetzt keine ich nenne es jetzt mal Nachhaltigkeits-Bad-Bank-Subsidiaries irgendwo aufgepoppt werden.
Ja, genau. Also ich kann mich eigentlich auch nur an diesen einen Fall erinnern, wo tatsächlich dann über die Analyse der finanziell nicht wesentlichen Töchtergesellschaften, die eben eigentlich Töchter sind, aber eben nicht in den Konstkreis einbezogen werden, aus dieser Erleichterungsperspektive der Finanzberichterstattung, dass da irgendwo mal ein IRO gefunden wurde, war eben in diesem einen Fall, wo viele Mitarbeiter waren und eben der finanzielle Impact, also aus Finanzperspektive aber nicht wesentlich, und das Unternehmen hat das so gelöst, indem es dieses Unternehmen in den Konstkreis mit einbezogen hat, fertig. So. Sonst bringt es ja auch gar nicht, diese gleichlautenden Konsolidierungskreise zu haben. De facto hat es sehr viele Übungen gegeben, wo man wirklich alle dann untersucht hat, manchmal mehr schlecht als recht, und am Ende des Tages immer rausgekommen ist, da gibt es kein IRO. Und die Frage ist eben, ob man durch eine geschickte Formulierung diese sehr umständliche Untersuchungsarbeit nicht vermeiden kann. Und deswegen, ne, das ist ja das mit dem Anlass. Also ne, wenn es offensichtlich ist, dann fällt es sowieso auf, und ansonsten muss ich jetzt nicht jede einzelne analysieren. Oder man verbietet grundsätzlich in der Finanzberichterstattung dieses Konstrukt, dass man halt Unwesentliche rauslässt. Und dann gibt es ja auch Kritiker im Rahmen der hat man ja auch im Arbeitskreis hier, ne, den einen oder anderen, der gesagt hat, wieso werden überhaupt finanziell welche rausgelassen? Sollte ja eigentlich auch nicht gemacht werden, aber das ist wieder eine andere Thematik. Aber so hängt das miteinander zusammen. Und im Nachhaltigkeitsbereich gehe ich halt nicht nur auf eine Revenue und EBIT oder sonst was, sondern ich habe halt diese vielen, vielen Metriken mit den unterschiedlichen Einflussfaktoren, und ich kann es halt nicht über einen Kamm scheren, über eine Zahl, die Analyse.
und das Verständnis, also nehmen wir gerne dann nochmal mit auf, was die Formulierung betrifft. Und wichtig wäre ja dann, dass wir das Verständnis des Fachausschusses noch darstellen. Man sagt also evidenzbasiert, aber um auch diese Frage von Frau Fisbeck nochmal mit aufzunehmen, schon im Rahmen der Identifizierung von IROs und nicht nachdem die IROs identifiziert wurden.
Was war das nochmal? Ich habe es nicht verstanden.
Ich würde also als Vorgehen jetzt für die erste Analyse würde ich jetzt vorschlagen, dass wir nochmal sagen, dass das Wording vielleicht gestärkt werden muss oder nochmal angepasst werden muss, um herauszuarbeiten, dass das eben wirklich auch eine Burden Reduction sein sollte. Und dass man hier eben so dieses Evidenzbasierte sehen würde und dass das deutlicher werden soll, um diese Burden Reduction zu erreichen. Aber dass man diesen Schritt der Durchführung der evidenzbasierten Berücksichtigung der nicht konsolidierten Töchter, dass man das für die Identifizierung der IROs sieht und nicht sozusagen nachdem die IROs ermittelt wurden, schaut, welche nicht konsolidierten Töchter gegebenenfalls noch berücksichtigt werden müssen. Das war ja noch die Frage von Frau Fisbeck, an welcher Stelle wir eigentlich diesen Prozessschritt machen sollten.
Ja. Okay. Und das andere, was hier der Sebastian reingeschickt hat, jetzt hier mit den Metriken, das ist ja wieder eine andere Sache. Ne? Dann habe ich den Kunstpreis bestimmt, so, und dann kann es natürlich Gegebenheiten geben, wo ein eigentlich im Kunstpreis sich befindlich ist, finanziell die Nachhaltigkeitsunternehmen bei einem bestimmten Thema, die Energieverbrauch oder Wasser als total zu vernachlässigende Werte hat. Und dann kann ich das natürlich erleichtern in der KPI-Ermittlung, also in der Metrik-Ermittlung weglassen. Das ist aber wieder eine andere Hausnummer, also eine andere Thematik dann.
Aber sollte man das dann eher stärker am Geschäftsmodell ausrichten, wenn man jetzt sagt, was tun die da eigentlich? Und wenn dann das Thema, weiß ich nicht, Wasserverbrauch denn doch nicht bei einem Vertriebsgesellschaft, das war doch die Überlegung, die Tanja, die ihr angestellt hattet bei der Einschätzung, um die so ein bisschen gewisserweise zu clustern, ne? Ob man sich noch stärker rausarbeitet, auch das wird auch vielleicht die Möglichkeit erlauben, dann nicht dauernd jedes Jahr wieder drauf gucken zu müssen. Weil das sich in der Regel ja nur bei Änderung des Geschäftsmodells, und das wäre sehr unwahrscheinlich, dass sich das von einem auf ein Jahr andere dauernd ändert, diese Einschätzung auch relativ stabil sich ausgestalten sollte. Das wäre jetzt nur nochmal eine Idee, sag mal so, um vielleicht nur nochmal einen Angriffspunkt dafür zu finden, wie gucke ich eigentlich auf diese Unternehmen und was interessiert mich denn da wirklich, ne? Insbesondere, wenn ich das im industriellen Maßstab tue, ja.
Also, wie du gesagt hast, ne, das Cluster nach Geschäftsmodellen hat zwar auch ein bisschen Hirnschmalz erfordert, aber hat zumindest bei uns geholfen, den Aufwand, ein Stück von extrem auf immer noch hoch zu reduzieren. Ja.
Okay. Vielen Dank.
Aber diese Analyse wird jetzt zumindest erstmal halten, jetzt für eine gewisse Zeit, und man sagt, das Geschäftsmodell wird sich ja auch nicht wiederum ändern. Ne?
Genau. Ja.
Okay, vielen Dank für die Anmerkung und Diskussion zu dem Punkt. Ich würde jetzt mal so ein paar Punkte überspringen und versuchen Sebastian, entschuldige.
Ja, Entschuldigung, Kathi und alle. Wenn ich nochmal zu dem Usually zurückkommen darf, und wenn es jetzt die Diskussion sprengt, dann können wir das auch lassen. Mir ist ja bewusst, dass das von der Versicherungswirtschaft kommt, dieses Usually, dass das aufgenommen wird, wobei es vielleicht auch für Banken oder andere Finanzdienstleister ähnlich gelagert ist. Mir ist auch bewusst, dass das Usually sich beziehen kann auf die Ausnahmen, die wir jetzt da kodifiziert haben, und damit war es das, oder dass das auch anders gemeint sein kann, dass man sagt, Usually ist eben Usually, und ein paar Ausnahmen haben wir genannt, aber diese Aufzählung der Ausnahmen ist nicht abschließend. Frau Fischbeck, Sie nannten an der Stelle Investments, und das habe ich schon mal gehört, aber verstanden habe ich eigentlich nicht, warum bei Versicherungen oder auch, das geht eigentlich für alle, wir alle haben Investments, warum da irgendwie Besonderheit ist.
Das sprengt den Rahmen hier. Wir können es aber gerne bilateral aufnehmen, dass wir das Thema nochmal klären.
Ja.
Wahrscheinlich.
Ich denke, das ist eine gute.
Wie der Wunsch ist.
Ja. Nee, wir vorschlagen, dass wir das in die bilaterale Diskussion nochmal reinnehmen, weil wir haben noch ein bisschen an Programm, Gadi, ne?
Ja.
Ich versuche auch ein bisschen noch, ich habe jetzt mal ein bisschen ausgewählt, dass ich nicht auf jeden einzelnen Punkt eingehe. Vielleicht nur noch mal den Hinweis zu dieser Frage, usually und die Exceptions beim Leasing und reicht es? Da kommen wir beim ESRS E2 nochmal dran vorbei, weil dort nämlich diese Ausnahme, wie sie in dem ESRS 1 formuliert ist und hilfreich formuliert ist, dann nämlich nochmal ausgehebelt wird, weil dort wieder auf das GHG-Protokoll abgestellt wird und die ja dieses Financial Control inklusive Ausnahme Textziffer 70 nicht vorsehen. Aber das ist jetzt nochmal, führt nochmal ein bisschen zu weit, nur schon mal als im Hinterkopf behalten, dass dieser Ansatz im ESRS 1 gut ist, auch wichtige Themen aufgreift, usually Leasing, aber dass man dort noch nicht am Ende ist, das wirklich gut durchzudefinieren für alle Standards. Aber das, wie gesagt, nur kurz schon mal als kleiner Punkt. Dann würde ich gerne zum Textziffer 77 gehen. Und der 77a, wir hatten uns bei den Time Horizons eigentlich immer dafür ausgesprochen, dass die gar nicht definiert werden und das unternehmensabhängig gemacht wird. Jetzt haben wir im 77a drin, dass der Short-Term Time Horizon eigentlich definiert wird als die Length of the period adopted for its financial statements. Ich habe mich gefragt, ob das in irgendeiner Weise hilfreich ist, weil Financial Statements Reporting Period doch immer ein Jahr ist. Also was hilft es hier, auf die Financial Statements zu verweisen? Dann kann man auch gleich schreiben, Short-Term Time Horizon ist immer ein Jahr. Oder ist etwas anderes gemeint, nämlich, dass ich bei den Financial Statements beispielsweise eine Risikoberichterstattung drin habe, wo ich auch Short, Medium, Long-Term definiert habe und dort vielleicht für mein Risikoassessment andere Werte genommen habe. Seid ihr darüber gestolpert oder ist das für euch eine Klarstellung oder ist das schwierig? Ja, Martin.
Ja, Kathi, also du hast recht, nur es gibt ja auch Unternehmen mit abweichendem Geschäftsjahr. Und dann habe ich halt den Unterschied hier Kalenderjahr und hier Length of Period for its financial statements. Ne? Also wenn du jetzt nur ein Jahr reinschreibst,
wenn auch ein Jahr.
Also Kalenderjahr verstanden wird, also ich finde es jetzt nicht schlimm, dass es okay. So steht, aber.
Okay. Ich hätte jetzt nicht hier an der Stelle an das verschobene Geschäftsjahr gedacht, ehrlich gesagt. Aber wenn du sagst, dass
also
du hast ja
dann aber
okay, das sind 12 Monate, ne? Oder ist es Rumpfgeschäftsjahr gemeint? Aber glaube ich nicht.
Also. Das ist ja Sebastian.
Ja, wir haben an der Stelle was geändert, um es klarer zu machen. Da war immer das Gefühl, was wir bisher drin hatten, ist so vergangenheitsbezogen und dann stellt man sich die Frage, wie geht das eigentlich auf den Time Horizon, der ja eigentlich in die Zukunft geht. Jetzt hat man die Length of the Period adopted for its financial statements und Nicole, du hast es angesprochen. Was ist, wenn Rumpfgeschäftsjahr? Aber wenn man ganz genau sein müsste, müsste da eigentlich stehen, if not a stub period, also wenn es nicht ein Rumpfgeschäftsjahr ist. Ne? Und die Länge der Periode, da ist vielleicht auch mehr so ein theoretisches Konstrukt, dass der Zigarren- oder Whisky Hersteller, der hat von seinen Inventories und seinen Geschäften, hat er eben nicht ein Jahr, sondern nach IFRS sind es dann die 12 Jahre, bis der Whisky gut ist. Aber ich glaube, in Praxis gibt es das überhaupt nicht. Also, das ist so ein bisschen die Geschichte hinter dem.
Okay, aber wenn es nicht weiter stört, dann brauchen wir es auch nicht, also wenn ihr sagt, dass egal, ob es da so drin steht, brauchen wir es jetzt auch nicht als problematisch flaggen. Habe ich jetzt mal so mitgenommen. Vielen Dank. Dann
darf ich?
Ja.
Entschuldigung. könnte vielleicht der Paragraph 70 nochmal eingeblendet werden. Das ist der Leaving-Paragraph. Ich will da mal einfach abfragen. Da steht jetzt, Impacts, Risks and Opportunities arising from the use of an asset do not depend on whether the asset is legally owned or leased. Da stand ursprünglich mal, Impacts arising from the use und so weiter do not depend on. Und dann ist da Risk and Opportunity reingerutscht. Also als Anmerkung ans DSC, ob Sie darauf eingehen wollen. Meines Erachtens hängen Risiken und Chancen sehr wohl davon ab, ob ich einen Vermögensgegenstand lease oder er mir gehört. Als Beispiel, wenn ich einen Vermögensgegenstand lease und nach dem Lease-Term dieses Asset als möglicherweise Stranded Asset die Gefahr besteht, dass es das wird, dann habe ich sehr wohl ein unterschiedliches Risiko, ob ich das lease oder ob es mir gehört. Denn wenn es mir gehört, muss ich dieses Stranded, dieses Risiko, dass ich das nicht mehr gebrauchen kann, tragen. Und wenn ich lease, kann ich den Leasinggeber auf den Hof stellen und sagen, mach damit, was du willst, übernimm du bitte das Risiko. Also du trägst es ja. Und insofern würde ich in diesem Abschnitt 70 überhaupt nicht auf Risk and Opportunities eingehen, weil die sich einfach daraus bestimmen, und das ist dann die Risikobetrachtung des jeweiligen Unternehmens, wie da die Verträge sind. Da muss ich nichts zu sagen. Und deswegen würde ich das auch nicht machen wollen in den Paragraphen. Insofern, wenn das geteilt wird, dann könnte das DSC darauf hinweisen.
Ich denke, da können wir nochmal drüber nachdenken. Nehmen genau. Das mal mit, ne?
Ja. Martin fragt schon nach einem Short Break. Ich würde gern noch 4 Punkte ansprechen, dann wären wir durch. Können wir dann das Break machen? Wäre das okay? Dann sind wir mit dem Einsatz zumindest durch. Danke, danke euch. Okay, dann wäre ich bei der Textziffer 105. Die Frage ist, das ist eigentlich letztlich etwas, was wir schon in den bisherigen ESRS gesehen haben. Die Frage ist aber, ob ich wirklich eine spezifische Reihenfolge brauche für meinen Nachhaltigkeitsbericht. Also hier wird das nochmal wirklich angegeben, four parts in the following order. Brauchen wir das oder reicht das eigentlich, wenn ich sage, diese 4 Teile müssen angesprochen werden? Vielleicht sagt ja ein Unternehmen, Governance möchte ich gerne alles ganz vorne schreiben, ist jetzt aber mit dieser Einschränkung hier nicht möglich. Oder sagt ihr, nee, passt schon, diese Reihenfolge ist genau das, wie wir es eigentlich immer machen wollen. Und wie gesagt, die gab es schon vorher auch, meines Erachtens. Nicolette.
Ich weiß nicht, ob man die Reihenfolge immer so brauchen muss. Also ich gehe jetzt mal, nehmen wir mal an, ein Unternehmen hätte primär viele IROs, sagen wir mal, im Social-Bereich und vielleicht weniger im Environmental und möchte die gerne voranstellen, also quasi, und die Reihenfolge umdrehen. Solange das nicht wild vermischt wird, hätte ich jetzt aus Leserperspektive, glaube ich, nichts dagegen, wenn das dann SEG ist oder GES oder wie auch immer. Also ich weiß nicht, ob man das so strikt vorgeben muss, es immer diese Reihenfolge ist. Ich glaube, es wäre schwierig, wenn man jetzt Topics miteinander vermischt und so weiter. Das heißt, das E-Kapitel sollte schon abgeschlossen sein in sich. Aha. Aber ansonsten, dass man die Teile, je nachdem, was für das Geschäftsmodell vielleicht nochmal wichtiger ist, auch unterschiedlich aufbauen kann. Warum nicht?
Aha. Okay.
Also da wäre ich jetzt nicht, war ja auch eins der Ideen, dass man die Struktur nicht ganz so streng belässt. Und das widerspricht dem eigentlich. Also ich.
Ja. Julia.
Eigentlich wollte ich das Gleiche sagen wie Nicolette. Und deswegen habe ich meine Hand jetzt runtergenommen, um die Zeit nicht zu sprengen.
Okay, super. Danke. Tanja?
Ja, vielleicht noch als Argument, was man da anführen kann, ist, ich glaube, es ist ein verklärtes oder romantisierendes Verständnis, dass wir Leser haben, die Berichte von vorne nach hinten lesen, wie einen guten Roman. Von daher würde ich eher mal sagen, es ist völlig egal, wo die Information steht. Hauptsache, entsprechende Tools, die PDFs auslesen, finden die entsprechende Information. Also von daher, dieses ganze Thema Reihenfolge und Struktur, das hat sich für mich eigentlich in der heutigen Zeit komplett erledigt. Also Nicolette, ich bin bei dir, verweisbedingt. Mag es noch so sein, dass es den ein oder anderen gibt, der zumindest mal ein Kapitel von vorne nach hinten sauber durchliest. Und deshalb macht es Sinn, wenn man referenziert, dass da eine entsprechende in sich Geschlossenheit vorliegt. Aber nur für sich, alles andere an Strukturvorgabe halte ich für absolut obsolet in der heutigen Zeit. Vor allen Dingen, wenn man sich mit den Nutzern unterhält, wie die tatsächlich Berichte nutzen.
Okay, danke. Dann könnten wir zu AR36 weitergehen. Da geht es nochmal um die Art der ARs. Also hier wird nochmal ganz explizit gesagt, dass man granularere Informationen geben kann für die GHG-Emissions. Ich habe mich gefragt, ob das wirklich eine notwendige AR ist, angesichts der Tatsache, dass man für Aggregation und Disaggregation ja Vorgaben gemacht hat und ob das hier erforderlich ist. Ist es für euch hilfreich, wenn man hier nochmal diesen Hinweis hat? Oder könnte hier wirklich auch die AR nicht für solche zusätzlichen Hinweise eigentlich genutzt werden?
Was man nicht braucht, soll weg. Mhm. Okay. Also wir wollen ja Text verändern. Viel Text führt dazu, dass Leute abgeschreckt werden, da das genau alles zu lesen. Man muss es erstmal lesen, um zu verstehen, dass es eigentlich überflüssige Information ist. Also.
Mhm. Okay. Dankeschön. Dann Textziffer 116. Da geht es darum, dass man zu der Finanzberichterstattung erklären soll, the level of consistency with data and assumptions. Ich habe dieses level of consistency noch nicht gesehen bisher. Und ich finde das auch, ich weiß nicht, ob das so einfach greifbar ist, was jetzt ein level of consistency ist. Und ich frage mich, ob es nicht sinnvoller ist zu sagen, erkläre doch bitte, wenn du Unterschiede hast zu den assumptions und zu den data, zur financial, das scheint mir klarer zu sein, welche Unterschiede bestehen, als ein Level of Consistency zu definieren. Habt ihr dazu eine Auffassung? Nicolette?
Also Grundlage sollte doch sein, dass die Annahmen, ich kann ja nicht unterschiedliche Annahmen haben für dies und jenes. Also, ne, also eigentlich muss ich doch von der Konsistenz ausgehen als Grundsatz erstmal. Das ist im Übrigen auch, was zum Beispiel ne, die BaFin auch auf dem Schirm hat, wenn sie dann mal anfängt, hier die Berichte zu analysieren, wie ich verstanden habe. Und dementsprechend, wenn ich aus irgendeinem Grund vielleicht eine Inkonsistenz hätte, die begründbar ist, dann wäre das etwas, was ich vielleicht erläutern sollte. Also umdrehen, ne?
Genau, genau. Also Erläuterung von Inkonsistenzen. Hm?
Wobei sich auch die Frage stellt, warum habe ich eigentlich eine Inkonsistenz? Aber gut, ich...
Genau, aber ich
finde bestimmt ein Beispiel dafür und wenn sowas gäbe es dann
als wenn man jetzt irgendwie ein Level of Consistency definieren muss und dann sagt man irgendwie 99% oder sowas.
Ja, was ist das?
Ja, genau. Okay, dann eine Frage, die sich vielleicht auch ganz schnell erledigt hat, weil ihr es nicht ganz so wichtig mehr findet, aber die Textziffer 121, da geht es nochmal um die Übergangsvorschriften, Transitional Provision. Die Frage, die wir uns ja bisher immer gestellt haben, ob es diese Übergangsvorschriften auch geben soll für die Unternehmen, die freiwillig die ESRS anwenden. Also hier wird ja ganz klar auf die Unternehmen abgestellt, die nach der Directive berichten. Das ist sozusagen das erste Jahr, in dem diese Transitional Provisions gelten. Eigentlich kann es natürlich auch Freiwillige, gerade jetzt, wo der Anwenderkreis so reduziert ist, kann es ja durchaus sein, dass es viele andere Unternehmen gibt, die ESRS anwenden. Sollte für die nicht auch eine Transitional Provision bereitstehen? Wie seht ihr das? Man hat dann natürlich für die Unternehmen, die sich für die ESRS-Anwendung entscheiden, dann hat man erstmal da hat man erstmal diese Übergangsperiode von 3 Jahren. Aber das ist ja auch als Erleichterung gedacht. Man kann jetzt argumentieren, irgendwann sind die Erleichterungen auch nicht mehr erforderlich, weil das sich so weiterentwickelt hat. Aber habt ihr jetzt erstmal keine Meinung dazu? Dann würde ich es auch erstmal weglassen. Okay, vielen Dank. Dann der allerletzte Punkt, und zwar die Liste, List of Topics, der Appendix A. Das ist auf der Seite 26, Marco. Da wird er jetzt reduziert auf Topics und Subtopics. Ich finde das grundsätzlich eine gute Erleichterung, weil es eben auch dieses ganze Konzept, wir gehen auf eine andere Ebene, es geht nicht mehr auf Subtopics und wo befinden wir uns eigentlich jeweils auf welchem Level ist man, das macht das schon deutlicher. Die Frage ist, habt ihr hier noch andere Anmerkung dazu? Insbesondere finde ich es schwierig bei dem S-Standard, da kommt Marco aber, glaube ich, auch nochmal drauf zu sprechen, weil bei den S-Standards steht ja dann in Klammern jeweils eigentlich das, was früher ein Sub-Sub-Topic war. Wenn du mal dahin scrollen konntest auf die nächste Seite, Marco. Die Frage an euch, also da steht jeweils bei S1, S2 steht halt jeweils, das sind Themen, die da drin vorkommen und das sind letztlich die Themen, die früher als Sub-Sub-Topics definiert waren. Ich wollte nur nochmal an euch die Rückfrage stellen, passt diese Liste für euch so, wie sie jetzt entwickelt wurde, inklusive auch dieser Klammerausdrücke, oder denkt ihr, das ist jetzt weniger hilfreich als vorher? Die Diskussion, die wir in der Tech dazu hatten und auch im SRB, hat gezeigt, dass es grundsätzlich hilfreicher ist, hier auf eine andere Ebene zu gehen. Gibt es da noch andere Anmerkungen? Tanja?
Ja, wir haben uns da auch den Kopf hin und her zerbrochen. Und ich glaube, es waren sich alle einig, dass die Granularität, wie sie vorher bei S1 beziehungsweise S2 herrschte, dass das wirklich heavy war. Auf der anderen Seite, die Granularität jetzt dadurch zu beseitigen, dass man es in die Klammern setzt, wir glauben, dass das tatsächlich dann in der Wesentlichkeitsanalyse ist, im Doing, aber vielleicht da auch die Frage Richtung Prüfung, sogar eher schwieriger macht, eine Nichtwesentlichkeit darzustellen, weil man hier dann genau die Frage hätte, beispielsweise in der Klammer, da stehen jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Themen, woran mache ich dann jetzt eine Nichtwesentlichkeit des übergeordneten Themas Working Conditions fest, wenn 3 von 5 nicht wesentlich sind, oder wie wird es dann in der Praxis bewertet werden? Also für uns hat einfach mit dem Hochziehen in die Klammer konkrete Fragen, die sich ergeben haben, was bedeutet das im Doing? Also eine wirkliche Vereinfachung haben wir da jetzt so noch nicht erkennen können. Aber danke. Vielleicht hat da jemand eine Idee, wie man mit der Klammer umgeht.
Danke, Tanja. Wenn da derzeit keiner eine weitere Anmerkung hat, würden wir das erstmal auch so als Thema mit aufnehmen und genau darauf hinweisen, dass letztlich jetzt wieder durch diese Veränderung unklar ist, wie man dann damit umgeht. Ne? Das Vielen Dank, Tanja. Dann ganz, ganz herzlichen Dank für das wirklich konzentrierte Durchgehen durch den ESRS 1. Wir könnten dann jetzt erstmal die Pause machen.
Dann machen wir eine 15 Minuten Pause und würden uns um 5:11 wieder treffen, also 10:55.
Danke.
Sehr gut, vielen Dank.
Bis gleich.
Marco, du kannst schon mal zur Textziffer 4 gehen.
Welche? Zu welcher Textziffer?
4.
4.
Danke dir. Georg, soll ich gleich loslegen?
Sagen ja, genau. Okay. Without further ado, genau.
Vielen Dank. Dann machen wir mit dem ESRS 2 weiter. Marco, hast du die Aufnahme wieder gestartet? Oder läuft die noch weiter? Ach, sie läuft noch weiter. Ich
genau, die läuft weiter. Ich habe die Pause mit aufgenommen.
Genau. Hier ist nochmal in der Textziffer 4 ist die Reporting Boundary scheinbar definiert als die Consolidated Subsidiaries, sodass man hier eben diesen Abgleich hat. Sebastian hatte da nochmal explizit auch gefragt, wo es da diese Unterschiede geben könnte bei der Reporting Boundary. Das würden wir dann nochmal mit ausweisen. Ist aber letztlich genau dieselbe Diskussion, die es auch im ESRS 1 gab. Dann könnten wir zur 9b, Textziffer 9b. Und hier ist die Frage, dass diskutiert wurde, dass bei Governance die Anforderung, wo es immer so steht, how, also wie irgendetwas gemacht wird, dass das typischerweise so zu Boilerplate führen könnte und schwierig umzusetzen ist. Und gerade bei 9b steht eben, how the administrative management and supervisory bodies determine whether appropriate skills and expertise are available. Und das war vorher eigentlich auch definiert als oder beschrieben als how it ensures die Skills und Expertise. Ist das für euch jetzt klarer? Ich finde es immer noch ein bisschen schwierig mit diesem how it determines. Das ist schon irgendwie nicht so darauf abgestellt. Letztlich will man ja wissen, sind die Skills und Expertise, ist die da oder ist sie nicht da? Und dieses how it determines scheint das irgendwie ein bisschen schwieriger zu machen. Wir würden hier vorschlagen, dass es nochmal eine inhaltliche Klarstellung gibt, dass es eigentlich darum geht, darzustellen, Skills und Expertise sind da oder eben müssen noch aufgebaut werden. Habt ihr dazu eine Auffassung oder seid ihr da vielleicht auch drüber gestolpert?
Also, Kathi, ich würde euch entsprechend zustimmen, wenn es
okay. Eher
um den Aspekt geht, sicherzustellen, dass die Skills da sind, wüsste ich nicht, warum man da offenlegen muss, wie das, also how it determines, finde ich auch nicht zweckmäßig.
Mhm. Aber eine Verkomplizierung an der Stelle, unnötigerweise, entweder sind sie da oder sind sie nicht da, also auch genau. Von der Zustimmung zu dem, wie Julia es gerade gesagt hat. Auch da wieder so ein subkutanes Misstrauen, als ob wir nicht in der Lage sind, zu bestimmen, ob jemand bestimmte Fähigkeiten hat. Also, ich weiß nicht, ob Sebastian gerade drin ist, aber das sind so Punkte, wo man sich wirklich fragt, ob wir wirklich im gemeinsamen Geiste unterwegs sind.
Mhm. Vielen Dank. Dann würde ich weitergehen zur AR5, zum Paragraphen 13, die AR5. Da geht es um das Statement on Due Diligence. Bisher wurde ja auf dieses Due Diligence Mapping abgestellt. Jetzt gibt es eine neue Formulierung, nämlich eine May-Angabe, nämlich eine Description. Und diese Description wird aber dann definiert als in the form of a table, cross-referencing the core elements of due diligence for impacts und so weiter. Das heißt, so wie der Table dann wie die Description definiert ist, landet man eigentlich wieder bei so einer Art Mapping. Und den Vorschlag, den die Ad-Hoc-Gruppe hier gemacht hatte, der ist eigentlich ganz, ganz gut, finde ich, nämlich, dass man sagt, for example in the form of a table. Dann hat man wirklich diese Flexibilität, die hier eigentlich auch mit der Description gegeben werden soll. Habt ihr noch eine andere Auffassung oder andere Anmerkung zu dieser Due Diligence-Thematik?
Zustimmung.
Ja, okay. Prima. Dann geht es zum zur Textziffer 14.15. Das ist etwas, was auch in der Ad-Hoc-Gruppe immer vorgetragen wurde. Und ich bin da am Anfang zugegebenermaßen gar nicht so drüber gestolpert, finde aber, je mehr man das liest, desto offensichtlicher wird das. Es geht ja hier um das Risk Management and Internal Controls over Sustainability Reporting. Und dieser Verweis eigentlich auf das Risk Management und Internal Control Processes im Bezug auf das Reporting scheint eigentlich, ist die Frage, ist das wirklich gemeint? So war es bisher auch schon formuliert. Die Frage ist aber, sollte es nicht eigentlich um das Risk Management Internal Control System gehen in Bezug auf das IRO Management und nicht wirklich den Reporting Process? Und in der Ad-Hoc-Gruppe wurde da auch nochmal darauf hingewiesen, dass es eigentlich, wenn man das so lässt und hier auf das Reporting abstellt, dass man dann nur eine allgemeine Beschreibung vom IKS und vom RMS bekommt, ohne dass da wirklich viel substanzielle Informationen drin sind. Wie gesagt, das ist etwas, was es so schon in den ESPS bisher gab. Frage, seid ihr auch darüber gestolpert? Ist das etwas, was wir nochmal ansprechen sollen? Oder hat sich das jetzt auch etabliert, dass man, dass die Unternehmen und auch Wirtschaftsprüfer sagen, okay, wir wissen, wie wir damit umgehen sollen, wir wissen, was wir da angeben und das ergibt sogar auch sinnvolle Informationen? Julia.
Das Einzige, Kathi, was mich jetzt an deiner Aussage hat aufhorchen lassen, also ein IKS muss ja auf das Reporting ausgelegt sein und nicht auf das IRO-Management, meiner Meinung nach.
Ja, das stimmt.
Deswegen fände ich es fast fatal zu sagen, IKS für das IRO-Management. Risk-Management bin ich völlig bei dir, aber das IKS würde ich nicht auf IRO-Management ausweiten wollen.
Nee, hast du recht, habe ich jetzt auch wirklich falsch dargestellt. Es geht um das Risk Management, ob man das dort in dem Bezug auf Reporting darstellen soll.
Ja.
Ja, ist auch vernünftig. Also das ist ein Punkt, den ich vorhin ja mal kurz angesprochen hatte. Diese Schnittstelle zum Risikomanagement, dass die sauberer aufgebohrt und dargestellt wird. Ich glaube, das ist schon ein nachvollziehbarer Wunsch.
Also passt es so.
Mhm.
Okay. Dankeschön. Dann würde ich gern weitergehen zu der Textziffer 20c. Das ist letztlich etwas, wo ich nochmal ein weiteres Beispiel aufzeigen wollte für diesen Klammerzusatz, der hier gegeben wird. Including workers representatives. Das ist, ich hatte es vorher bei dem ESRS 1 schon angesprochen, hier ist es eben auch nochmal angeführt. Es gibt die Definition für effective stakeholders und wir würden das hier praktisch auch nochmal mit anführen, dass man sich daran orientieren sollte und hier keinen zusätzlichen, zusätzlichen Aspekt mit reinbringen sollte. Vielen Dank für die Rückmeldung. Dann kommt jetzt sozusagen das große Thema von ESRS 2, nämlich Textziffer 23, wo es um die Anticipated Financial Effects geht. EFRAG hat ja letztlich wirklich, wir haben das sehr viel diskutiert und EFRAG hat im Ergebnis daraus zwei Optionen zur Wahl gestellt bei der Überarbeitung der ESRS. Die erste Option sagt letztlich, stelle qualitative und quantitative Anticipated Financial Effects dar und greift hier die Kriterien auf von dem IFRS 1. Die werden allerdings in einem späteren AR dargestellt, was nochmal eine andere Baustelle ist, dass das zusammen auch dargestellt sein sollte und auch im Standard direkt Standardtext stehen sollte. Das ist etwas, was wir auch mit anmerken würden für die Option 1. Aber grundsätzlich ist die Option 1 letztlich diese IFRS 1, S1 Vorgabe, wonach eben auch die Kriterien abzuprüfen sind, wann man nicht eine quantitative Darstellung vornehmen würde. Die Option 2 hingegen, und das ist etwas, wofür wir uns immer eingesetzt haben, sagt, qualitative Informationen werden vorgeschrieben und quantitative Informationen sind freiwillig. Und zwar deshalb, weil das ein, diesen Umweg zu gehen über dieses Abprüfen der Kriterien nach IFRS S1 erscheint schwieriger und viel aufwendiger, weil die meisten Unternehmen eben tatsächlich immer noch dabei landen würden, keine quantitativen Informationen machen zu können, weil diese Kriterien auch erfüllt sind nach IFRS 1. Das heißt, man kommt eigentlich bei derselben, beim selben Ergebnis raus, hat aber einen viel längeren Umweg gehabt, das nachzuweisen, und von daher würde Option 2, dass den derzeitigen Stand bei den Unternehmen viel besser abbilden, hier die quantitativen Informationen noch freiwillig zu geben. Wir hatten jetzt auch noch mal überlegt, in einer Fachausschusssitzung auch diskutiert, ob es eine Kompromissversion geben kann. Nämlich, dass man sagt, dass man quantitative Informationen dann zur Verfügung stellt, wenn sie auch für Management Purposes bereits available sind. Bei der Ad-Hoc-Gruppe am Montag haben wir auch diese Frage diskutiert und da war eigentlich die einhellige Meinung, bitte Option 2, und jeder, der möchte, kann ja dann die Informationen, die für Management Purposes schon bereitgestellt werden, auch bereitstellen, denn es ist ja eine freiwillige Angabe, aber man ist nicht in dieser Verpflichtung drin, auch hier wieder zu prüfen, welche Informationen werden für Management Purposes genutzt, aufbereitet, und Option 2 wäre ganz klar der die bevorzugte Option für die Ad-Hoc-Gruppe. Das war, wie gesagt, bisher auch immer die der Vorschlag aus dem Fachausschuss. Da hier aber nochmal die Rückfrage an euch, weil wir diese Kompromissversion eben auch diskutiert hatten, wie ihr diese Option einschätzt und ob wir bei Option 2 oder Kompromissversion hier gegenüber EFRAG argumentieren. Marco, vielleicht kannst du die Option 2 nochmal mit einblenden unten, weil die ist nochmal ein bisschen, die hatte zwischenzeitlich auch eine andere Formulierung noch, aber jetzt ist es wirklich qualitativ verpflichtend, quantitativ freiwillig.
Ich glaube, das Zielbild sollte ja eines Tages wirklich mal die Option 1 sein, wenn wir auch den entsprechenden Reifegrad haben. Aber for the time being wirklich bisherige Option 2, und da ist ja der Kompromiss entsprechend enthalten, der wiederum auch wieder erweiterte Implikationen, Verpflichtungen für Unternehmen dann entsprechend vorgeben würde. Deswegen sind wir auch kein Anhänger des Kompromisses, sondern auch eher, lass uns bei der Option 2 bleiben. Ich glaube, die entspricht dem aktuellen Stand, und auch wenn wir zukünftig über den S1, über die IFRS, ISSB-Geschichte dort einen Schritt weiterkommen. Da wollen wir alle hin, aber im Moment ist das nicht darstellbar.
Vielen Dank, Lothar. Julia.
Ja, für mich ist bei den bei der ganzen Diskussion auch die Frage, was versteht man unter einer quantitativen Angabe? Ist es jetzt eine Zahl, die ich dann offenlege? Da finde ich, wird eine Scheingenauigkeit suggeriert, die eine zukunftsgerichtete Information per Definition einfach nicht haben kann. Oder reichen auch Ranges? Also das ist für mich auch dabei so ein bisschen die Frage, oft habe ich eher so den Eindruck, dass die ISAS dann irgendwie eine Zahl erwarten. Und da tue ich mir einfach schwer. Also das habe ich ja nicht mal teilweise für meine Finanzberichterstattung vorliegen und würde mich da auch nicht aus dem Fenster lehnen wollen und sagen, das sind jetzt meine Erwartungen für die Zukunft. Ja, die Zukunft per se einfach unsicher ist.
Vielen Dank für den Hinweis. Ich müsste jetzt nochmal reingucken. An einer Stelle steht, dass man für Metriken Ranges auch angeben kann. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt einen konkreten Bezug hatte oder das für alle gilt. Das wäre nochmal ein Punkt. Nicolette?
Ja, ich hatte mich ja schon für die Option 2 ausgesprochen. Mhm. Genauso wie Bruder das dann gesagt hat, ne, mit dem Hinweis auch, man kann sich ja dann immer noch weiterentwickeln. Und das wird sich ja hier auch weiterentwickeln. Dann kann man es ja auch sicherlich nochmal in den Vorgaben präzisieren in Zukunft. Aber
jetzt erstmal vor dem Hintergrund der Erleichterung und der großen Schmerzpunkte, die hier gesehen werden, in der Umsetzung einer Option 1 oder überhaupt einer quantitativen Angabe. Das war das größte Painpoint bei der Entscheidung, war ja dann immer die Frage, ne, wann fangen die Face-Ins an zu laufen und wann muss ich dann um Gottes Willen Anticipated Financial Effects quantifizieren. Und also wie gesagt, hatte ich ja schon gesagt, am Montag Option 2.
Mhm. Ganz herzlichen Dank. Dann können wir weitergehen, wenn es keine anderen Anmerkungen mehr gibt, dann gerne weitergehen zu dem Punkt Textziffer 24. Und das ist etwas, was jetzt im Nachgang nochmal an die Ad-Hoc-Sitzung an uns herangetragen wurde. Es geht ja in dem Punkt 24 um die Darstellung in Bezug auf die Resilience-Analyse. Genau, und den Einfluss auf Strategy und Business Model. Und hier wurde vorgeschlagen, dass man das eigentlich nur an einem Punkt haben soll. Bislang ist Resilience Analysis auch in anderen Topical Standards dann noch mit angesprochen, dass es aber reicht, es in ESS 2 anzusprechen, weil so unterschiedlich in den einzelnen Aspekten ist es dann nicht und es macht mehr Sinn, diese ganze Analyse an einer Stelle in den ESS Standards zu machen. Das ist also so ein bisschen so eine übergeordnete Frage, soll es in den themenspezifischen Standards nochmal aufgegriffen werden oder reicht es in dem ESS 2 das aufzugreifen. Vielleicht auch so eine Frage an die Praktiker, die das dann schon dargestellt haben bei der letzten Nachhaltigkeitsberichterstattung, ob es etwas ist, was an den einzelnen Themen immer wieder auch mit anderen Aspekten aufgegriffen wurde oder tatsächlich Sinn macht, es nur an einer Stelle zu adressieren.
Also ich persönlich finde es einmalig adressiert ausreichend. Weiß nicht, warum man da Redundanzen schaffen muss.
Okay. Danke für die Rückmeldung. Dann würde ich weitergehen wollen zu 26e, Textziffer 26e.
Kathi, entschuldige. Ja. Ein Argument könnte auch sein, dass zumindest in den E-Standards Resilience nur noch mehr E1 drinsteht.
Und ist das dann ein Argument, dass es dort trotzdem noch drinsteht oder dass man es trotzdem vereinheitlicht?
Das ist ein Argument dafür, dass man es auch vereinheitlichen kann.
Ja, ja.
Würde ich ja so verstehen.
Guter Punkt. Danke. Okay, 26e. Hier geht es nochmal darum, diese ganzen Themen, die angegeben werden sollten für den Prozess, wie ich jetzt meine IROs identifiziere. Da gibt E ganz klar vor, Approach used to consider impacts and dependencies in identifying and assessing risk and opportunities. Das ist kein neues Requirement. Nur angesichts der Diskussion, die wir hatten mit dem Zusammenhang auch zwischen Impacts und Dependencies und Risiken und Opportunities. Hier nochmal die Frage, ob das eine Forderung ist, bei der sinnvolle und nützliche Informationen herauskommen. Lothar, du hattest ja bei dem ESS 1 hier auch nochmal ganz klar darauf hingewiesen, wie wichtig das ist, diesen Impact-Kanal zu haben und daraus die anderen Themen auch abzuleiten und sich mit dieser Brille anzuschauen. Ist das auch eine Angabe oder kann man daraus auch eine gute Angabe machen? Das wäre meine erste Frage. Und die andere Frage, dass in dem 26 meines Erachtens auch viele Punkte dargestellt sind, die so ineinander übergehen und da vielleicht dann tatsächlich eher zu so Boilerplate-Language führen. Seid ihr darüber gestolpert oder ist das etwas, wo ihr sagt, nee, haben wir auch schon bei dem bisherigen ESRS gut anwenden können, gut auslegen können, welche Anforderungen damit verbunden sind? der Gedanke, den ich noch hatte zu dieser Auflistung, ist, dass man vielleicht sowas sagt, die Undertaking shall, also the disclosures shall include, und dann ist es dem Unternehmen so ein bisschen in meiner Wahrnehmung freigestellt, wie man diese verschiedenen Aspekte zusammenführt im Reporting. Und jetzt liest es sich so, shall disclose the following, als ob das eine Liste ist, die man separat abarbeiten müsste. Aber wenn das, also ich will es jetzt auch nicht überstrapazieren, ich habe das Gefühl, dass es bei euch jetzt nicht so als schwierig gesehen wurde, dann würde ich da auch erstmal dann weitergehen.
Ja, ich kann ja kurz die vielleicht die Stille aus meiner Sicht erklären. Die Frage ist ja immer, ich schaue die geschätzte Nicolette an, wie umfassend das an der Stelle auch immer zu erfolgen hat. Also natürlich sind das alles Aspekte, die man mit wenigen Sätzen, im schlimmsten Falle Boilerplate-Sätzen, entsprechend abhandeln kann. Und die Frage ist, wann entsteht da hier wieder ein Mehrwert heraus, der wirklich zu einem signifikanten Mehrwert für den Leser führt? Und auch da wiederum, auch wenn das von mir inflationär scheinbar verwendet wird, ist ja scheinbar der Vorwurf, dass wir bestimmte Dinge nicht mit der angemessenen Sorgfalt entsprechend durchführen. Und an der Stelle, ja, das ist quasi ein Skript für einen Dialog mit dem Prüfer. Und inwiefern wir dann im Text das adäquat dann halt auch abbilden. Und sind das 2 Seiten, sind das 5 Seiten, sind das 10 Seiten? Und wenn wir im Endeffekt wirklich versuchen sollten, diese Teile auf das Notwendigste zu beschränken, dann unterstütze ich, Kathi, deinen Aspekt absolut oben beim Einführungssatz, dass das entsprechende Hinweise sind, die wir dann auch im Gespräch intern, aber auch mit dem Prüfer, wo besonders relevant, dann nochmal ausführlich erklären. Das wäre mein Petitum.
Danke, Lothar. Ich nehme das mal mit auf in der Liste. Und wir haben uns in der Pause kurz abgestimmt. Wir werden das so machen in dieser Liste, wenn wir euch die zurückgeben, dass wir nochmal aufzeigen, was haben wir diskutiert oder mit euch heute diskutiert und morgen und was wurde nicht diskutiert, sodass ihr da wirklich auch nochmal durchgehen könnt und euch die Sachen dann vor dem Hintergrund anschauen könnt und das möglichst sinnvoll für euch aufbereitet ist. Okay, dann der AR22. Hier war nochmal die Frage, oder da ist das auch die Interpretation aufgekommen, dass man das so interpretieren könnte, als ob die DMA auf Site-Level oder Location-Level erforderlich ist. So wie es ja vorher eigentlich bislang gar nicht vorgesehen ist. Das heißt, hier ist es eigentlich wichtig, dass man nochmal klarstellt, dass die DMA jetzt nicht auf Site- oder Location-Level zu machen ist. Wenn ihr aber sagt, so lese ich das gar nicht, dann brauchen wir diese Anmerkung nicht machen. Also gerade der Einleitungssatz.
Aber wie der DMA-Prozess durchzuführen, ist das ja in ISS 1 definiert. Deswegen würde ich jetzt so vom Aufbau der ISS nicht erwarten, dass ISS 2 plötzlich mir vorschreibt, du musst das auf Site-Location-Ebene durchführen.
Okay.
Aber ich weiß nicht, wie andere das sehen oder lesen.
Wenn das die gemeinsame Lesart ist, volle Zustimmung, Julia. Also normalerweise würde der erste Halbsatz genau das entsprechend so vorsehen. Ne? Also wenn dies der Fall ist, dann.
Okay. Dankeschön. Dann gehe ich nochmal zu der Textsippe 28f. Da geht es nochmal um die Liste nicht wesentlicher Items, non-material Items. Ich weiß, wir hatten es schon öfter diskutiert. Wir konnten es leider am Montag nicht mehr mit der Ad-Hoc-Gruppe diskutieren. Wir haben nochmal eine Rückmeldung im Nachgang bekommen, dass die verzichtbar ist. Wir sind auch als Fachausschuss schon öfter dran vorbeigekommen. Ist es etwas, was ihr nochmal aufgreifen wollt? Oder sagt ihr, es ist zwar eigentlich unnötig, aber es ist jetzt auch nicht so, ja, man kann es trotzdem auch im Standard lassen. Wollt ihr es nochmal kommentieren? Ihr wollt es auf jeden Fall nicht nochmal diskutieren. Dann würden wir dazu keine weitere Anmerkung machen, sondern das so im Standard lassen, wie's, oder auch nicht nochmal aufgreifen als Punkt. Vielen Dank. Der nächste Punkt, den ich dann nochmal rausgreifen würde, wäre der Textziffer 33. Das ist auch etwas, was nochmal aus der Ad-Hoc-Gruppe gekommen ist, nämlich, dass jetzt darzustellen sind die Policies, aber keine significant, also die significant changes zwar in der Überschrift stehen, beziehungsweise im Objective stehen, dass es auch Ziel ist, die significant changes der Policies zu verstehen, aber die eigentlichen Anforderungen dann in der Textziffer 34 darauf gar nicht mehr eingehen. Dass es also wichtig ist, dass man hier so einen Abgleich hat zwischen den Objectives und zwischen den eigentlichen Anforderungen, die dann in den Disclosure Requirements definiert sind. Das ist etwas, was nicht nur hier aufgefallen ist. Es gibt wohl auch noch weitere Beispiele. Da müssen wir aber das Unternehmen nochmal anfragen, welche weiteren Beispiele sie gesehen haben. Weil das finde ich ganz wichtig, dass das haben wir öfter mal, dass da vielleicht auch ein Datenpunkt gestrichen wurde, weswegen dann das Objective oder auch die Überschrift nicht mehr mit den Datenpunkten übereinstimmt. Hier ist aber das Objective zu unterstützen, nämlich auch die Änderung der Policies und sollte dann entsprechend auch sich in den Datenpunkten wiederfinden. Gibt es dazu von eurer Seite Anmerkung oder eine andere Einschätzung? Weil ich das so schön formuliert habe, kann ich das jetzt als Zustimmung werten und weitergehen zu dem nächsten Punkt. Der nächste Punkt wäre AR36 für die Textziffer 38a. Dort wird in der AR letztlich aufgeführt, dass Examples of other non-monetary resources gegeben werden. Das Thema ist nur, dass in der Textziffer 38 A und C, die jetzt hier referenziert werden, überhaupt gar keine Referenz gemacht wird auf, oder da wird überhaupt nicht erwähnt von non-monetary resources, sodass hier der Vorschlag wäre, die AR zu streichen oder das besser aufeinander abzustimmen. Und das ist eben auch wieder so ein Beispiel für dieses Abstimmen der einzelnen Textziffer. Danke für die Zustimmung. Und damit können wir dann weitergehen zum nächsten Punkt, Paragraph 41. Und der wurde auch in der Ad-Hoc-Gruppe nochmal diskutiert. Der ist derzeit so formuliert, for each metric the undertaking shall disclose. Und dann sind die Anforderungen, was darzustellen ist. Dass man hier nochmal klarstellt, dass die Intention ja eigentlich ist, zum einen gilt ohnehin Materiality, auch Materiality of Information. Aber zum anderen wäre es eben auch hilfreich, zum Beispiel Metriken, die in dem ESRS definiert sind, dass die auch nicht nochmal dargestellt werden müssen, sondern wenn es um Entity-Specific Metriken geht, also wenn es wirklich hilfreich und zusätzliche Informationen bietet, solche Metriken darzustellen, dann ist es natürlich Pflicht oder ist auch klar, dass man dann diese Angaben macht. Oder wenn bestimmte Schätzungen oder Annahmen getroffen werden für diese Metriken, dann sind die natürlich auch darzustellen. Aber wenn es Metriken sind, die ganz klar definiert sind, dann braucht man auch nicht nochmal darzustellen, was man hier, wie man diese Metriken ermittelt hat. Also dass man da nochmal dieses for each Metric etwas deutlich konkretisiert, wie das gemeint ist und dass man dort nicht zu jeder Metrik all diese Angaben machen muss. Wenn es dazu keine Anmerkung gibt, würde ich das als Zustimmung werten und weitergehen zu der 41b tatsächlich. Und zwar hier ist eine eine Metrik, die Underticking Shell Disclose for Environmental Metrics, the specific environmental conditions and characteristics of the area where the impact is occurring. Das ist die Intention, warum das jetzt hier aufgenommen wurde. Das ist hier neu aufgenommen. Das kommt aus den allgemeinen Vorgaben aus den E-Standards. Und die Intention ist hier so ein bisschen für diese Environmental Metrics einen Kontext zu geben. Allerdings sind die ersten Rückmeldungen, die wir dazu aus der Ad-Hoc-Gruppe bekommen haben, dass man überhaupt nicht wüsste, was jetzt hier konkret eigentlich gewollt ist, was man hier explizit darstellen soll für die Umweltmetriken, und würden das auch entsprechend so an EFRAG nochmal zurückmelden, dass wir die Intention schon verstehen, aber was jetzt hier konkret gemeint ist, dass das nicht klar wird. Gibt es dazu noch eine Anmerkung oder habt ihr dazu noch eine Einschätzung? Okay, dann würden wir das so vorschlagen in der Liste, und wenn das von unserem Wording her nicht passt, könnt ihr das gerne auch nochmal zurückmelden. Und die allerletzte Anmerkung in dem ESRS 2 ist Paragraph 43g. Und hier wurde auch eine Ergänzung vorgenommen in Bezug auf die Ecological Thresholds. In dem Log of Amendments steht wiederum, genauso wie auch schon in der Ergänzung in der 41b, dass das aus den E-Standards genommen wurde. Und die Unternehmen haben uns aber zurückgemeldet, dass sie das hier schon als neue Anforderung sehen, dass sie die E-Standards derzeit so nicht gelesen haben. Daher nochmal an euch die Frage, ist das etwas, was ihr abgehandelt habt unter den E-Standards bisher oder was für euch jetzt auch neu wäre eigentlich, als neue Disclosure Requirement auch gesehen würde? Und falls ja, ob ihr die sinnvoll findet oder ob wir das adressieren sollen gegenüber EFRAG?
Ich denke auf jeden Fall eine Klarstellung, ne? Also man hat ja immer die Vermutung, dass das jetzt nochmal was Zusätzliches ist. Also müsst das auch nochmal im Detail nochmal anschauen, aber wir haben das ja schon an verschiedenen Stellen diskutiert. Und ich glaube, alleine, dass wir das so aufbringen, zeigt ja, dass da irgendwie eine Unklarheit da ist. Also es ist insgesamt unbefriedigend.
Okay. Dann nehmen wir das nochmal so mit. Dann ganz, ganz herzlichen Dank auch für die impliziten Zustimmung zu den Vorschlägen. Wir hätten jetzt noch 3 Minuten, Thomas, für E1. Aber ich muss sagen, ich bin trotzdem sehr, sehr froh, dass wir durch die beiden großen ESRS 1 und 2 jetzt so durchgekommen sind. Wie gesagt, wir formulieren das in diese Tabelle rein, dass ihr euch das anschauen könnt, gucken könnt, ob das für euch so passt, und auch nochmal die anderen Punkte anschauen könnt bis nächste Woche Mittwochabend. Vielen Dank. Damit hätten wir, glaube ich, dann eine ziemliche, es sei denn, ihr habt noch Anmerkungen übergeordneter Natur oder zum weiteren Vorgehen, wären wir jetzt mit den Standards durch und würden morgen dann mit E1, S1 und G1 weitermachen, und wenn wir schaffen, auch noch die anderen E-Standards.
Okay, vielen Dank, Kathi. Das war jetzt ein reich gefülltes Horn an Themen, und ich denke, war aber schon einiges an wichtigen Diskussionsergebnissen da. Jetzt alle nach 3 Stunden Zeit zum Durchschnaufen, den Nachmittag nochmal zu nutzen zur Erholung unter anderem. Und wir würden morgen früh um 8.30 Uhr dann weitermachen und würden dann, wie Kathi das auch beschrieben hat, mit E1 dann beginnen. Und in der Hoffnung, möglichst weit zu kommen, dann, dass wir da eine Grundlage haben, praktisch unsere Analyse praktisch zu vervollständigen. Genau. Also soweit erstmal ganz herzlichen Dank. Erster Tag mit Urrecht. Tanja, wolltest du